Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph, der Analytiker,
Andreas, der noch ältere Oldie
und Sebastian, der Musiker.
Und wir sind wieder da mit unserer Comeback- und gleichzeitigen Jubiläumsfolge Nummer 50.
Applaus, Applaus, Applaus!
Aus ganz vielen Gründen eine besondere Folge. Erstmal Comeback, wie gesagt, wir waren weg. Das hat ganz viele verschiedene Gründe.
Wo wart ihr weg?
Wir waren nicht so richtig weg, aber...
Ja, wir haben
aber nicht do.
Ab und zu haben wir uns mal ganz wenig auf Instagram gemeldet. Ihr wart beide bei Maifeld Derby. Ich war da Corona-krank und konnte deswegen leider nicht mit. War sehr schade, aber ihr habt schöne Tage gehabt.
Absolut. Ja, viel erklären müssen wir nicht zu unserer Pause. Es gab einen Umbau und dabei fiel unser kleines Podcast-Studio leider links runter oder rechts runter. Und von daher... Dann gab es da familiär noch so ein, das eine oder andere und irgendwie haben wir die Kurve nicht gekriegt. Aber wir sind jetzt wieder da, Jubiläum, 50. Folge.
Ja, und uns geht's gut, alles ist paletti, also keine Sorge.
Alles gesund und munter.
Waren teilweise auch gute Nachrichten, also ich werd Papa werden.
Ja. Ich dadurch Onkel, du Opa.
Ja. Ja, jo, super, sag's nochmal mit
Opa. Also es gibt eine reine, die nächste Generation wird herangezüchtet. Kann man sagen.
Sie ist daran gezüchtet.
Ja, es ist eine besondere Folge heute. Und zwar sitzen wir auch nicht in unserem Studio, was wir dann irgendwie wieder auf die Beine stellen werden, weil es wird uns jetzt wieder regelmäßig geben.
Studio ist auch ein großes Wort dafür.
Ja, ein Raum halt, wo wir daheim Podcast
machen. Hallo, das war schon ein Studio.
Ja, gell. Und es ist aber so, wir sind heute in Berlin.
Berlin!
In den Pirate.com Studios.
Sehr tolle zu empfehlen. Räume.
Ganz tolle Einrichtung.
Ja. Sanitäre Einlagen, aber sonst die Räume hervorragend. Also wirklich ganz tolle Ausstattung hier, tolles
Mischpult. Schön klimatisiert.
Schöne Mikrofone, gut klimatisiert. Ja. Sehr toll. Und das hat einen Grund, dass wir in Berlin sind.
Genau.
Zum einen sind wir 2 Tage hintereinander auf Beatsteaks-Konzerten in der Wuhlheide.
Das erste war herrlich.
Beatsteaks aus Berlin.
Aber der viel bessere Grund ist, wir haben heute einen Gast.
Einen ganz besonderen Gast. Ihr habt wahrscheinlich schon aus dem folgenden Titel, deswegen ist das auch immer ein bisschen komisch, da so ein Brimborium und Geheimnis draus zu machen. Aber... Der von uns schon sehr, sehr oft erwähnte und ja auch verehrte Drangsal wird uns heute hier zur Seite stehen.
Beglücken.
Und
du wolltest beglücken sagen, sag's ruhig.
Er wird uns heute beglücken. Und zwar wollen wir über sein letztes Album Exit Strategy, das mittlerweile schon vor fast einem Jahr erschienen ist, sprechen. Das wollten wir damals schon machen, hat terminlich dann mehrmals nicht geklappt. Und wir wollten es halt auch irgendwie persönlich machen, weil es schon cooler ist, als das Ganze nur über Skype oder Teams oder was auch immer zu machen. Deswegen sind wir jetzt heute hier. In Berlin warten jetzt, bis er dazukommt im Podcast-Studio.
Das ist schon Bauchkribbeln so ein bisschen.
Ja, sehr spannend. Ja. Ich meine, ihr habt ihn ja schon mal getroffen, ihr habt ihn berührt.
Ja, er hat uns getroffen, ja klar.
Ja.
Das war ja
da war ich arbeiten. Ja. Letztes Jahr bei Maifeld Derby, auch traurig, die Geschichte.
Ja, aber ich glaube, wir müssen jetzt kürzer machen, weil viele schalten vielleicht ein und denken, sie hören jetzt Drangsal und jetzt schwätzen wir mir. Ja. Wir machen jetzt mal einen Break und warten einfach, bis der Kollege hier am Tisch sitzt.
So machen wir das.
Und dann geht's weiter.
Bis gleich.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, wir haben es eben im Intro schon angekündigt und jetzt ist er da, der Drangsal.
Ha, juhu. Hallo.
Hi.
Na?
Wie soll man dich eigentlich nennen jetzt hier in der Aufnahme? Max Drangsal,
Max.
Ja, Herr Gruber.
Max ist okay.
Alles klar, dann machen wir das so. Ja, wir haben eben schon... im Intro schon gesagt, dass das für uns eine ganz besondere Folge ist, Jubiläumsfolge, Comeback-Folge und du bist zu Gast. Das ist natürlich was wir uns schon lang drauf gefreut hatten und jetzt hat es endlich geklappt.
Voll gut.
Ja, finden wir auch.
Definitiv.
Ich freue mich auch.
Und wir haben sowohl geplant, dass wir ein bisschen über dein letztes Album sprechen, über Exit Strategy.
Nur ein Jahr, nachdem es rausgekommen ist.
Ja, das brandneu.
Ist vielleicht auch ganz spannend so mal, ne? Mit einem Abstand nochmal auf das Ganze drauf zu gucken, drüber zu sprechen.
Auf jeden Fall.
Und haben auch ein paar so allgemeine Fragen auch. Wir müssen zu unserer Schande gestehen. Die Jugend und Bücher, das ist ja immer so ein Thema. Wir haben das Buch noch nicht gelesen, aber der Papa hat das Buch gelesen.
Ja, deswegen. Ich habe verzweifelt gesucht, ob ich ein Hörbuch finde, aber leider noch nicht. Aber ich habe es dann wirklich gelesen. Und auf der Herfahrt haben wir das eine oder andere Kapitel ist dann vorgelesen, war im Auto. Das war ganz cool. Ne? Ja. Und von daher.
Warum habt ihr das nicht direkt aufgenommen? Dann hätten wir ein Hörbuch jetzt.
Das wäre eine gute Idee. Ne? Ja. Aber dann ist die Frage der Sprache. Dann. Also wie machen wir das? In Hochdeutsch oder in Monomerisch oder in Pelsisch?
Ich gebe mir jetzt Mühe, Hochdeutsch zu sprechen. Ja. Auch wenn wir gerade schon, bevor die Mikros angingen, schön den Dialekt haben fließen lassen.
Ja. Also ich kann mich da bemühen, Hochdeutsch, aber das wird nicht funktionieren. Aber so bin ich ja bekannt in unserem Podcast, eben, von daher passt
die Leute
das.
Kennen uns ja nur so.
So aller Männer jetzt, aber
ja,
da
jetzt aber rein haben in die
ein riesen Programm vor uns, jetzt wollen wir mal ernst werden, ne?
Ja.
Wer will als erstes?
Du.
Alle Blicke so fragst,
dann frag, klar. Leg los.
Was gibt's?
Hat gar nichts mit der CD, mit dem Album zu tun.
Ich liebe es.
Sondern ich habe in dem Interview bei SBR gehört, dass du beim Klampfen und wenn du beim Klampfen Fehler machst, die beste Idee für neue Songs hast.
Ja,
ist
schon.
Ist das echt so?
Na, das Ding ist, meistens, wenn ich mir vornehme, irgendwas zu schreiben, dann ist es halt Käse. So, dann ist es einfach Murks. Und wenn man so Happy Accidents, das hat Bob Ross ja auch immer schon gesagt, wenn er so gemalt hat, Happy Accidents, wenn man irgendwie sich, also irgendwas macht, was man nicht geplant hat, ist immer das Beste, weil man, ach so, irgendwie die Tage, wo ich gefühlt am müdesten und uninspiriertesten bin und dann sitzt man auf der Couch und nimmt sich so die Gitarre und ist so, und dann ist man so, oh, das könnte irgendwo hinführen. Das ist immer das Schönste. Ich glaube, es ist schwer, so einen Song zu planen. Das habe ich irgendwie nicht mehr so, dass man sagt, oh, das finde ich irgendwie gut und da will das genau das möchte ich jetzt auch machen, das funktioniert irgendwie nicht mehr.
Also es kommt einfach und dann fügen sich die Dinge zusammen. Oder auch nicht, klar. Nicht. Ich denke, zwanghaft kann man das eh nicht. Ne?
Also das ist frustrierend, wenn man schon so ein paar Sachen hat und aber einfach nicht an den Punkt kommt, weil man selber vielleicht auch noch gar nicht weiß, was der halt ist und dann, das ist echt kräftezehrend. So, wenn ich jetzt daran zurückdenke, irgendwie vor zwei, drei Jahren, als ich angefangen habe, die Platte zu schreiben, da gab es schon so mal so 4-5 Tage hintereinander, wo man nichts zustande gekriegt hat. Das ist schon echt, das kratzt echt an der Motivation dann irgendwann auch.
Drücke da Termine dann? Also ist man da im Terminstress zu sagen, jetzt muss ich irgendwie fertig werden? Oder?
Ja, aber das finde ich irgendwie immer ganz gut. Dann muss man sich irgendwann halt auch mal entscheiden.
Ja, okay.
So, wir sind schon 5 Minuten zu spät, zieh dir jetzt einfach irgendwas an.
Ja, gut, ja.
Passt schon.
Vergleichbar, ne?
Ja. Na gut. Vielleicht anknüpfend daran auch, das frage ich immer alle Musiker, die bei uns zu Gast sind, wie ist das mit Musik, die du hörst, während du so kreative Phasen hast und während du schreibst? Ist das so, dass dich das beeinflusst oder dass du das vielleicht auch selbst so einsetzt, dass du bewusst irgendwie bestimmte Musik hörst, um dein Album zu färben? Oder?
Ja, ich mache mir immer so Playlists oder hin und wieder mache ich mir so Playlists, wo mir dann so bestimmte Sachen sehr gut gefallen und dann versuche ich irgendwie so, es kann auch so produktionstechnische Sachen sein oder ein Drumsound oder so und dann versuche ich die so zu sammeln und denke so, na, wenn ich das jetzt die ganze Zeit höre, dann destilliert sich da vielleicht irgendwas für mich raus und meistens funktioniert es überhaupt nicht und man kommt ganz woanders hin. Aber fairerweise muss ich gestehen, dass ich glaube ich während der Zeit, wo ich schreibe, am wenigsten Musik höre. Man so irgendwie, keine Ahnung, das ist wie das Schönste, wenn man von so einer Tour nach Hause kommt, ist einfach gar nichts machen und einfach so das Surren und Summen der eigenen Ohren so nur zu hören. Statt so, ah ja, okay, ich habe jetzt irgendwie gerade 10 Tage irgendwie, jetzt auch so, ich komme halt gerade vom Proben und dann bin ich so auf dem Nachhauseweg oder zu Hause bin ich jetzt nicht so, oh, ich muss jetzt sofort wieder Musik hören, sondern so, okay. Ist auch mal ganz schön, wenn Ruhe ist.
Wie läuft so der Nachhauseweg hier in Berlin ab? Noch relativ ungestört oder Scharer von Menschen, die auf dich zukommen?
Nein, das ist okay. Hin und wieder mal. Aber es ist, ich meine, hier wohnen so viele Leute und es gibt.
Das haben wir festgestellt, ja, die letzte 24 Stunden.
Und dann ist ja auch irgendwie ganz schön, brauchst du ja nur eine Sonnenbrille und eine FFP2-Maske und schon verschwindet man so.
Stimmt, dann ist das weg.
Voll. Also es gibt so Hochphasen, das ist dann natürlich meistens, wenn irgendwie die, ich sag jetzt mal, mediale Präsenz gegeben ist durch Promo und Interviews en masse und sowas. Dann kommt es schon öfter vor. Aber die Leute sind meistens sehr freundlich.
Ja, das kann man vorstellen. Mach ja freundliche Musik, also ist jetzt nicht irgendwie, dass da irgendwie gespalten wird, sondern ich glaube, das ist doch sehr hörbar und auch für viele für viele sehr breit hörbar. Also es ist nicht spitz irgendwie in eine Richtung, sondern ich glaube, das ist das Positive.
Es ist überspitzt.
Ja, wenn es in die Sechste geht oder so, klar. Ne, dann, aber viele lassen das ja einfach so mitlaufen und da ist es, finde ich, eine sehr freundliche Art von Musik. Ne, und nicht,
viele lassen das einfach nur mitlaufen. Klang jetzt nicht wie ein
Kompliment. Nee, oh, hier. Nein, müsst ihr mal alles zerrät. Ne?
Ist echt so.
Max versteht mich, was ich meine.
Total. Es sitzt ja nicht jeder, also... Nee. Die wenigsten Leute sitzen ja immer, wenn sie Musik hören. Ich glaube, das ist, was du meinst, ne? Dass die dann so da sitzen, so mit aufgerissenen Augen und so gespitzten Ohren und sind so.
War das jetzt ein D-Moll? Und was soll mir diese Textzeile sagen? Also,
ein Song ist
ich mach das ja, ne?
Ein Song ist tatsächlich ein D-Moll. Welcher?
Schwierig. Ist es vielleicht Escape Fantasy, weil damit können wir ja direkt einsteigen ins Album.
Das ist doch eine Überleitung, ne?
Toll, oder? Hab ich gut gemacht. Ist es wahrscheinlich nicht.
Knapp daneben. Anderthalb tiefer. H-Moll.
Okay, fast.
Es ist so, als würde ich mich damit auskennen. Ich weiß es einfach
nicht. Was hat das als Musiker?
Ja, ich als Musiker, ich habe gar keine Ahnung von Musiktheorie, da bin ich komplett raus. Also
muss
so.
Man nicht.
Es gibt zwei Leute in meiner Band, die können sich damit ein bisschen aus. Dann fragt man die, was für eine Tonart ist es und die wissen es dann und dann der Rest ist egal. So.
Tonart, glaube ich, weiß ich bei den meisten Songs so halb.
Wie du jetzt aus der Spiele kannst. Ne? Also
eben, genau. Vorteil.
Auch das hin und wieder problematisch, aber
man ist egal. Also wir machen es immer so, dass man diese Titel einfach durchgeben und erzähle so drüber, was man fühle, was man hört. Was mir uns vorstelle, das ist manchmal vielleicht für den Künstler sehr lustig, weil klar, wir hören manchmal Dinge drin, wo wir schon zu dritt untereinander sagen, ey, hast du einen Knall, das kann man gar nicht hören.
Ich bin gespannt. Das ist der letzte Song, den ich heute gespielt habe, auf jeden Fall, witzigerweise.
Also bei mir steht auf dem Zettel sehr bemerkenswert, dass also bei den Credits steht, Tom spielt Marcel Römer.
Ja.
Also habe ich so noch nie gelesen, dass es TomTom extra als Instrument
ist. Es gibt keine richtigen Drums, was auch immer das bedeuten soll. Mhm. Also das, der Song hat so eine, wenn dann die Trommeln reinkommen, dann gibt es so eine Kickdrum, die durchgeht, die so, man muss, eigentlich sagt man ja immer four on the floor, aber weil der Song in fünf Viertel ist, ist es five on the floor eigentlich. Also die Kick...
Ganz ehrlich, fünf Viertel sind mir zu viel.
Ja. Die Kickdrum, die geht halt so, die ist relativ leise. Mhm. Und darüber werden einfach drei verschiedene Tom-Patterns tatsächlich gespielt, die ich so aufgeschrieben habe. Und die hat dann Marcel Römer, der immer eigentlich fast alles bei mir auf den Platten eintrommelt. Die hat der dann gespielt. Deswegen, also man muss es eigentlich sagen, und dann kommen noch so programmierte Drums hinzu, aber es ist jetzt kein so.
Ja, hat mich nur gewundert, normalerweise liest man Schlagzeug oder was weiß ich. Und da war wirklich TomTom.
Ich bin da natürlich ganz,
exakt.
Ja, ganz minutiös, peinlich.
Ja,
genau.
Das ist gut. Also ich finde, das ist ein super aufgebautes Lied mit einer extremen Spannungssteigerung und für mich hat es so fast schon ein Stadion-Rock-Format. Ne? Also das ist so, also boah, da brüllt und ich glaube, wenn man das irgendwo wirklich in einer größeren Runde Open Air spielt, das ist ja.
Wir haben den tatsächlich noch nie live gespielt, das kommt jetzt auf der Tour. Das wird auch der erste sein im Set. Ich fand sowohl für jetzt das Live-Set, also für die Festivals war es mir dann nichts, weil der ist dann so ein bisschen zu vertrackt, finde ich. Und da muss man auch, finde ich, direkt einfach loslegen. Und der ist so ein bisschen, der hat ja, wie du sagst, so eine so einen Spannungsbogen. Der war eigentlich mal sehr kurz. Die Demo war halb oder ein Viertel so lang.
Okay.
Und Patrick, der die Platte produziert hat, meinte dann so, nee, der kommt zu schnell zum Ende. Der muss auf jeden Fall, der könnte noch viel länger sein. Anyway, wir spielen ihn jetzt zum ersten Mal und ich fand auch, dass damals, als ich den dann aufgenommen hatte, wusste ich sofort so, okay, das ist der erste Song auf der Platte oder der letzte. Es muss so eine Präambel auf jeden Fall sein. Ich finde immer, das ist wie so die, ja, so eine Einleitung. Das hat fast wie ein Intro. Und deswegen ist der auch live am Anfang und natürlich, weil der, wie gesagt, in fünf Viertel ist und es ist, glaube ich, schwierig, wenn man so 10 Songs in vier Viertel gespielt hat, da muss man so umswitchen. Deswegen, der macht uns allen zu schaffen und wir haben total Angst davor. Deswegen ist gut, wenn man den ist gut, wenn man den aus dem Weg räumt und an den ersten Song in einem Set erinnert sich eh keiner. Das heißt, wenn wir es verscheißen, haben wir irgendwie noch so, keine Ahnung, 13, 14 Songs danach, um das wieder wegzumachen. Deswegen, das ist keiner von den Songs, glaube ich, die ich in Zukunft doof finden werde. Ich mag den. Also es gibt es ja immer, ne?
Weil,
wie wir gerade irgendwie gesprochen haben, sondern jetzt ist es fast ein Jahr her, so jetzt hat man eine Weile damit gelebt, hat es auch mal live gespielt und so. Ich mag den Song auch.
Mich hatte am Anfang auch, und ich finde es spannend, dass du sagst, dass der am Anfang kürzer war, weil ich dachte am Anfang, das wäre so wie eine Geschichte auf dem letzten Album, was ja dann doch eher ein kürzerer Song war, der auch wirklich sehr intromäßig war. Und dann geht er aber auch so ein bisschen auf und wird zu so einem Song, der auch so allein für sich stehen kann. Ich finde, eine Geschichte ist schon sehr ein Intro-Song, wobei du den live ja auch in einer Version bringst und dann auch noch kombinierst mit einem anderen Song, sodass der dann ja doch auch sich gut einfügt. Aber da hat er mich am Anfang auch dran erinnert und dann hatte ich so gedacht, ob dieser Sitzplatz am Fenstermoment irgendwann kommt, wo das dann so komplett aufbricht. Und hat das so ein bisschen
so
auch
halb,
dann. Bei dem Algorithmus im Blue Part ist es ja dann so, wo es dann doch ein bisschen mehr abgeht und wo man dann so sagt, okay, geil, jetzt geht's los. Und finde ich auch deswegen als Intro einfach sehr gut geeignet.
Der war schon auch so gedacht, auf jeden Fall. Also irgendwie, das war sowas, was ich einfach so komplett unabsichtlich auf der Gitarre geschrieben habe. Und während ich so das gespielt habe zu Hause, ist mir aufgefallen, so krass, das ist kein gerader Takt, was ich da gerade spiele. Und dann musste ich es aufnehmen und mich hinsetzen und versuchen es zu zählen, damit ich es gescheit aufnehmen kann. Und dann, genau, das war aber schon immer so, als ich es dann mal hatte, war es schon klar so, okay, das wird auch so ein Intro-Song. Das, irgendwie finde ich das auch immer eine ganz okaye Gangart, so das, keine Ahnung, das hat bei Zorris ganz gut geklappt, dann dachte ich, mach ich es einfach normal, mein Gott.
Ja, wird schon gut sein.
Warum auch nicht, ne? Genau, du hast gerade erwähnt, live wird meine Geschichte ja aktuell mit Exit Strategy. Ich bin heute für die Überleitung nur hier, scheinbar. Geh mal in Lied 2, Exit Strategy. Ich gut, gell? Genau, das spielst du live aktuell zusammen mit einer Geschichte, was finde ich überragend gut passt.
Danke.
Und ich finde bei dem Lied, also ich habe es vorhin noch mal ein bisschen gehört, da wäre es, glaube ich, ultra spannend, so die einzelnen Spuren mal einzeln zu hören, weil da so unfassbar viel passiert in dem Lied. So, da
bei Exit Strategy?
Ja.
Ja, das
ich finde, da so, sind so viele Sachen und ich glaube, wenn man da mal wirklich jede Spur einzeln, jeden Einwurf einzeln hören würde, das wäre
kann ich
überragend.
Dir gerne alles schicken.
Das wäre geil.
Alles zu Hause. Ja, es ist, also das ist so ein bisschen das Ding. Der Song hat ein relativ stressiges Drum-Pattern, das ist so viel Hi-Hat-Sachen und viele Fills irgendwie die ganze Zeit, die sich immer wiederholen im Refrain. Der Basslauf ist untypisch melodiös, sag ich mal. Da wird jetzt nicht nur so da werden nicht nur Grundtöne gespielt. Das ist viel Delay und Zerre auch auf dem Bass. Das macht es alles schon dicht. Dann noch zwei Gitarren, dann noch zwei Synthi-Lines, der Chor. Ja, da ist wirklich...
Die eine klein ist, ne? An der Stelle. Ne? Ja. Schon etliche, aber da das sind, mitgesungen haben, ne?
Eins, zwei... Ich glaube, acht.
Eins, zwei, drei,
acht. Vier, aber weißt du, es gibt so einen Trick.
Ja, genau, acht.
Es gibt so einen Trick. Ja, ja. Es gibt so einen Trick, wenn man... acht Leute hat man dann so in einem Raum und dann stellt man die irgendwie einmal so nah vors Mikrofon in einer Formation und dann ändert man die Formation und geht ein bisschen weiter weg und dann kann man die Spuren so kombinieren und dann klingt es wie viele Leute. In Wirklichkeit sind es gar nicht so viele.
Ja, aber acht müssen ja.
Und dann noch ein bisschen Hall drauf packen und dann klingt es direkt, als wäre man irgendwie, keine Ahnung, in so einer Tropfsteinhöhle oder so. Ich weiß auch, der Bass war das Erste, was ich dafür geschrieben habe. Und
also
dann,
steht bei mir auch schöner Basslauf und der Bassmann hat viel zu tun. Also ich glaube, das ist nichts so, wo einfach so, naja, typisch mal drei Töne.
Schnell der Song. Nein, es stimmt, ja. Der ist sau, und der ist noch sau schnell dazu.
Ja,
der hat 192,5 Beats per Minute. Und das ist schon so, wir spielen ja live auf Klick, auf dem Metronom, was wir mir auf dem Ohr haben. Und das ist die ganze Zeit, also keine Ahnung, so ein Song wie vielleicht von der ersten Platte Love Me or Leave Me Alone, der hat 115 BPM, das ist ungefähr so das ist ganz angenehm auf dem Ohr. Und Exit hat halt mit seinen fast 193 BPM halt auf dem Ohr und es ist halt manchmal ist es echt so, ach du Scheiße.
Ja. Dass man sich dann auch nicht hetzen lässt, glaube ich, ne? Wenn man die ganze Zeit so normale Geschwindigkeit hat und plötzlich kommt dann sowas, dass man dann denkt so, oh Gott, jetzt muss ich aber...
Das wird auf der Tour jetzt wieder spannend. Gerade proben wir nur Songs, die wir jetzt auf den Festivals nicht gespielt haben und manchmal merkt man dann so innerhalb der Setliste, wenn man es mal durchprobt, so, dann spielt man einen ganz langsamen Song, dann kommt ein ganz schneller Song und dann kommt wieder ein langsamer Song, dass man da so, dass man es nicht schafft. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass Und Du immer so ein Song war, wo es uns im Set, oder auch jedem das meine, wo es uns fürchterlich schwer gefallen ist nach den ganzen schnellen Songs, so, dass der nicht so schnell ist. Man denkt es dann immer so schneller. Und Exit Strategy ist halt, da wünscht man sich halt einfach, der wäre langsamer, wenn man den spielt.
Ich habe Depeche Mode rausgehört.
Okay. Nein, voll. Also,
das ist genau der Moment, wer ist Depeche Mode?
Das soll gar nicht vermessen klingen.
Ja,
ich glaub,
das war für mich so eine Anleitung.
Ich muss immer überlegen, ob ich irgendwie, ich kann mich natürlich auch überhaupt nicht erinnern, ich habe nur einen Kopf, damit es mir nicht in den Hals regnet.
Dann muss ich mal aufschreiben.
was habe ich gedacht, als ich den geschrieben habe? Ich habe keine Ahnung.
Ja, also, spielt keine Rolle. Also das war bei mir so, ich habe es gehört und habe gesagt, oh, das ist irgendwie Depeche Mode drin. Auch da wieder, der geht super schön nach vorne.
Der geht übel nach vorne.
Und am Ende der Strophe, also vor dem Refrain, die letzte Worte, da ist ein schöner Viertonsprung drin. Das fand ich aber bemerkenswert. Ne?
Ah, du meinst dieses,
Dingens.
Treibsandflächen.
Nein, ich glaube, du meinst dieses beim Freudentanz entlang der Abwärtsspirale. Ja. Da wird es nämlich so, ich ja, glaube, so. Das ist dann ein Dur, wo ein Moll sein sollte und das ist so ein ganz komisches.
Ja, also ich habe da jetzt irgendwie vier Töne gehört. Aber
nein, das stimmt, das ist so, das macht es ja. So bedrohlicher ja. Und es wirkt an der Stelle fast.
Das hört man ganz selten, ne?
Genau, also, es wirkt an der Stelle fast ja. Falsch.
So, ja, aber das macht's aus.
Entlang
ne?
Der Abwärtsspirale. Der ist da, das, ist so, genau. Das macht so ein bisschen.
Ja. Ich warte immer auf die Stelle. So, ich finde es immer genial, wenn in Songs genau solche Dinge drin sind.
Ja, der soll so ein bisschen. Mhm. Ja, ich glaube, das hat mit dem Inhalt dann so zu tun, dass man versucht, es irgendwie so wiederzugeben, dass es nach unten geht, dass es irgendwie. Aber schön, guck mal. Also,
ja, ja, na.
Was ein Zuhörer.
Jetzt kommt der letzte von mir. Ich habe das Video gesehen und das war, wir hatten ja uns vorbereitet, schon ein bisschen länger her, da war das Buch noch nicht raus. Und was mir im Video extrem aufgefallen ist, ist das Uwe-Tattoo.
Ja.
Und dann habe ich das Buch gelesen und dieses Kapitel Knight Rider, aka Himbeer-Toni, das hat mich jetzt gerade so richtig, also diese Verknüpfung beim Platte-Hörer und beim Video, dieses Tattoo und dann man was über deinen Vater zu lesen.
Schwierig ist es zu übersehen. Ja. Man muss auch fairerweise sagen, das Gute an dem Buch für mich ist, dass da so eine Hälfte stimmt und eine Hälfte halt nicht.
Das haben wir gestern im Auto. Also das Kapitel haben wir laut gelesen.
Und das Gute ist, dass ich einfach nicht sagen muss, was
ja, ist. Genau. Das wollen wir gar nicht wissen, aber ich fand es so bemerkenswert, weil es steht hier auf dem Zettel, dass ich dich darauf ansprechen will. Und durch dieses Kapitel ist da echt ganz viel passiert. Aber Christoph, du hast bestimmt auch was aufgeschrieben zu dem Titel, oder?
Ich habe das Video nicht gemacht, muss ich dazu sagen. Ich bin kein Fan mehr von Musikvideos.
Okay.
Das ist halt auch die Frage, ne, wie viele Leute gucken sich das an. Halt wirklich keiner wahrscheinlich.
No one
cares. Und selbst wenn sie es anmachen, dann machen sie es an und machen nebenher was anderes und gucken das Video nicht wahrscheinlich, weil sie nur die Musik hören wollen. Ne? Also.
Nee, alles gut. Es ist nur, es haben sich so zu ich glaube, das ist vielleicht Teil des der Veränderung, die inhärent ist beim Älterwerden, so dass man so, dass sich so die Position gegenüber Sachen verändert. Ich war mal, da hätte man mich jetzt, keine Ahnung, mit 20 oder so gefragt, hätte ich gesagt, so, ja, Musikvideo ist allergeilste. Und jetzt bin ich halt einfach so, ach, ja, ist mehr so ein notwendiges Übel. Ich habe ja, weiß ich noch, dass ich meinem Label gesagt habe vor der Platte so, können wir keine Musikvideos drehen? Und die waren einfach so, how about nein?
Oh, Mist.
Ja, so, okay, gut.
Gut.
Ist angekommen.
Was aber ganz praktisch war, bei Urlaub von mir habt ihr ja das Ding gemacht, wo dein Kopf so durch die Gegend fliegt.
Das hat unser Keyboarder gemacht. Der kann alles, der ist auch Synchronsprecher. Kennt ihr noch, das ist bestimmt peinlich, wenn ich das jetzt sage.
Könntest du rausschneiden.
Nein. Kennt ihr noch Avatar, Herr der Elemente?
Ja.
Das, und der Avatar, also der junge Glatzkopf mit dem Pfeil auf dem Dez. Dessen Stimme ist unser Keyboarder.
Ehrlich?
Das ist geil. Zum Beispiel. Das ist ein bisschen, der kann echt alles. Der ist nice. Der ist so ein krasses Talent.
Ja, weil das war auch ganz praktisch mit diesen Köpfen, weil bei Rock am Ring gab es ja, das ist ja so eine LED-Wand auf der Bühne, wo ihr gespielt habt. Und ich würde jetzt mal sagen, wir haben an dem Tag fast alle Bands gesehen, die auf der Bühne gespielt haben. Und die meisten haben da halt einfach nur den Namen von der Band auf der Bühne gehabt. Ja. Und wo wir auf dich gewartet haben oder auf euch, sind plötzlich dann haben die Köpfe angefangen, da rumzufliegen auf der Leinwand. Und das war dann schon so ein witziger Moment, der glaube ich, auch so
gut. Cool, ja. Also, genau, ich weiß noch, also behind the scenes, ist ultra langweilig, erzähl's trotzdem. Es war so. Genau, wir haben uns so ein Lichtding bauen lassen, das hatten wir bei Rock im Park, konnten wir das auch hängen, das ist einfach das sieht aus wie so ein Neon-Leuchtschild in rosa, der Drangsal-Schriftzug und dann kam schon, es war ultra, ultra anstrengend und so viele Leute haben da so einen geilen Job gemacht, dass es so kurzfristig noch fertig wird. Und natürlich kurz vor Rock am Ring war es noch nicht fertig, kurz vor Rock im Park, das war das erste und die haben sich super Mühe gegeben, dann wurde es noch fertig und dann kam, gerade als es so fertig war, die Mail: Ah ja, bei Rock am Ring können wir das nicht aufhängen. Ich so, warum? Naja, ihr spielt draußen, da hängt eine LED-Wand, wenn ihr das davor hängt und es windig ist, dann knallt das Ding da dran. Okay, passt. Können wir auf der LED-Wand bitte ein Video zeigen? Dann kam die Antwort, nee. So. Da gehen nur Bilder. Und ich war so, okay, aber eigentlich, also ein Bildschirm kann ja beides, weil ein Video sind ja nur
normal schon
sehr viele Bilder hintereinander. Ja, nee, das geht irgendwie nicht. Da müsst ihr,
aus dem Fenster gelehnt.
Da müsst ihr euren eigenen Medienserver mitbringen. Und ich glaube, ich weiß mittlerweile, wo das Missverständnis liegt. Ich glaube, die dachten, wir wollen zu jedem Song so time-coded zum richtigen Zeitpunkt das richtige Video. Und eigentlich wollten wir ja nur diesen Loop. Ja. Und dann, ich war so, ey, wir machen das auf einen USB-Stick, wir fahren dahin, wir reden mit der Person, die dafür verantwortlich ist, und 100% wird die Antwort sein, ja, ja, klar, das geht. Ja, und genau so war es dann auch. Ja, na klar.
Aber da waren ja die Einzigen, die das gemacht haben. Alle anderen haben wirklich nur Bilder mit dem Namen von der Band abgespielt.
Und das hat halt auch Johannes gemacht, unser Keyboarder, der hat auch diesen Schriftzug dann quasi animiert, der sich dreht und ab und an fallen dann halt noch so die Cap.
Die Cap runter.
Die Cap. Die Köpfe fallen noch runter, genau. Das war cool. Ich finde, das ist dann so ein bisschen weniger... Ja, wenn man schon keine, in Anführungsstrichen, so Visuals hat, die ganze Zeit irgendwie das begleiten und die so synchron sind mit den...
Das nimmt so ein bisschen überhand, habe ich so im Moment das Gefühl, ne, dass das...
Das kostet vor allem einfach fürchterlich viel Geld, was ich teuer, nicht habe. Ne?
Ja, deswegen, ja also manchmal finde ich auch, lenkt das ab von der Musik. Ne? Also wenn es zu viel ist.
Das kann auch
ist,
ganz
ne?
cool sein. Ich habe jetzt irgendwie vor ein paar Wochen wieder Tool gesehen und ich meine, da siehst du ja auf der Bühne kaum die Musiker und dann achtest du halt eher so auf diese Visuals. Und ich meine, die sind aber natürlich dann auch so. Das hat natürlich eine andere Größe und so eine andere Wirkung. Genau, ja, aber das das war cool, dass das geklappt hat. Habe mich gefreut. Gut, dass man es gesehen hat.
Ja, die zwei waren dort gewesen. Mich habe sie nicht mitgenommen.
Halt, du hast mich mehrfach gefragt, du wolltest nicht.
Habt ihr gezeltet richtig und so?
Nee, wir waren nur sonntags dort.
Ja, die waren ja älter, ne? Ja.
So, wir haben gedacht, Drangsal und Beatsteaks an einem Tag, da lohnt sich das schon mal.
Quasi wie heute.
Ja. Quasi wie heute. Auf eine Art,
Aber es ist nochmal eine andere Nummer heute. Ne? Ja, okay, also Videos. Aber schon mal trotzdem, bei Mädchen sind die schönsten Jungs, habe ich mir notiert. Wie lange du gebraucht hast, mit dieser hochhackischen Overknees zu laufen? Also, wenn ich das Video gesehen habe, sage ich, wie kann man da laufen? Das ist ja.
Es geht.
Geht, echt?
Ich bin nur einmal, zweimal echt? Hingefallen. Ja.
Okay, also Chance für eine zweite Karriere.
Als
Model?
Ich, ja.
Für Herrenmodeschuhe?
Auch,
oder? Also.
Auf eher auch so ein Video, was.
Das ist schon ein bisschen crazy.
Nein, ich.
Aber
je weniger wir darüber reden, desto weniger müsst ihr rausschneiden.
Super schöne Gitarre-Riffs bei dem Titel. Schlagzeug auf dem Rand gespielt, finde ich toll. Ein super treibender Rhythmus im Refrain. Und dann die Geige, das ergibt so ein Münchner Freiheit-Moment.
Ja, es ist sehr.
Total.
Sehr schwülstig.
Das war wie so, buff, Münchner Freiheit. Wow, das ist ja.
Es ist sehr schwülstig und es ist sehr.
Aber schön, ne? Also,
danke, ja. Es ist halt, ich mag halt. Ich liebe auch Punkrock, aber ich tue mich schwer, das bei mir so einfließen zu lassen, weil ich möchte dann schon immer diese wirklich geleckte, aalglatte Pop-Pomp-Produktion, die irgendwie komplett überkandidelt und so perfekt computerisiert gesetzt ist. Also da wird wenig dem Zufall überlassen und ich finde gerade der ist so ein Song, wo man das krass merkt, dass da alles so an einer Stelle sitzt. Der ist in einer offenen Gitarrenstimmung. Nämlich D-A-D-A Cis-E. Und das ist, wenn mir nichts mehr einfällt, was natürlich relativ oft der Fall ist, dann drehe ich einfach so lange an den Dingern rum, oben, bis es so einen schönen Akkord ergibt und dann schreibe ich einfach damit irgendwas. Der ist so leicht zu spielen, weil man die ganze Zeit nur so drei Saiten runterdrücken muss und das halt immer an einer anderen Stelle. Und
Sebastian, das muss man zeigen.
Ja, das ist ganz so, aber so diese offenen Stimmungen, ich bin hier, ich habe ein T-Shirt an, William Fitzsimmons-Fan, der macht da auch ganz viel mit so offenen Stimmungen. Das ist halt so geil einfach.
Tipp
das
an
macht
alle.
Mega Spaß zu spielen. So.
Ja, aber Warnung an alle aufstrebenden MusikerInnen, don't do it, weil das ist natürlich so eine Stimmung, dafür brauchst du eine eigene Gitarre. Und je mehr, je mehr Stimmung man hat, es gibt Magst du mich, der ist in der offenen Stimmung, dann gibt es weiter nicht und Laufen lernen, die sind in Cis-Standard, also einfach so viel tiefer und je mehr man davon hat, desto mehr Gitarren braucht man und einer muss sie ja tragen, halt wir. Also es gibt halt keine Backliner, so groß sind wir dann auch nicht, deswegen so ein Schrank mittlerweile, so ein Gitarrenschrank, so dumm.
Ja, warum? Aber Punkrock war ein schönes Stichwort, ich probiere immer so ein bisschen was vom Buch so mit reinzubringen. Fischmeck von Materialschlacht.
Geiler Song.
Ich musste den suchen, ne? So leicht war der gar nicht zu finden.
Gibt es den online irgendwo?
Ja,
bei YouTube, glaube ich.
Wir haben gefunden, auch gestern bei der Herfahrt gehört. Ne? Aber ich sag,
wie viele Aufrufe?
400 oder sowas.
Die sind alle von mir.
Zwischendrin sind wir noch auf den Fischmeck ASMR gestoßen, wo einer
Fischmeck ist.
Oh,
das war schon hart. Ja.
Ganz fertig.
Wie bist du an die gekommen?
Zufall? Ja, ich als ich so irgendwie 13, 14 war, habe ich viel Deutschpunk gehört. Mhm. Das lag größtenteils halt einfach an den Leuten, mit denen ich rumgehangen bin zu der Zeit. Die waren halt alle, ja, so Punker.
Und ja, das was, ist ja cool.
Das, was ich, also was heißt, also da gibt es ja natürlich die Diskussion, was sind wirklich noch ein paar. Also wir haben uns so angezogen und halt die Musik gehört, mein Gott. Mhm. Und sind halt trotzdem noch zur Schule gegangen und abends bei Mama gepennt, ne? Also,
ja.
Mein, aber genau, und dann gab es diese, es gab diese CDs, Schlachtrufe BRD. Das waren so Compilations. Und wenn man bei Nixgut bestellt hat, was so ein Mail-Order ist für so Punk, All Things Punk, da gab es die immer vor Umme dazu, wenn man genug bestellt hat. Und geil. Ich weiß noch, da kam halt so ein Schlachtrufe BRD und ich meine, ich war irgendwie 13 und halt brockenhohl und wusste halt einfach nicht mal, für was BRD steht. Ich habe es dann mal so in so einer größeren Runde, ja, in so einer größeren Runde so, was heißt eigentlich BRD? Und die haben mich alle so dumm angeguckt. Verarschen eigentlich. War ein bisschen unangenehm. Aber ja, wenigstens kann ich mich jetzt deswegen noch dran erinnern, weil ich das erste Mal gecheckt habe, dass es Bundesrepublik Deutschland ist. Genau, und auf einer dieser Schlachtrufe BRD-Compilations, frag mich nicht welche, war der Song Fischmeck. Und das fand ich natürlich ultra fein.
Und das musste dann auch verewigt werden, ne? Also,
natürlich, ja. Ich, tatsächlich zu dem Kapitel vielleicht ganz kurz. Das war mal länger, viel, viel länger. Und es ging um Essen allgemein. Und es war total lang. Und ich, von Anfang an war mir das irgendwie ein Dorn im Auge. Und dann haben wir es runtergekürzt nur auf das. Das fand meine Lektorin, glaube ich, nicht so gut. Die hätte wahrscheinlich lieber das ganze Ding abgedruckt, dann wäre es
mehr Prosa. So.
Ja.
Gut.
Vielleicht ganz kurz beim Stichwort von wegen Punker, was sind Punker, das einzuordnen, das passt ja auch ganz gut als Überschrift, auch für Mädchen sind die schönsten Jungs, wo es ja auch so ein bisschen drum geht, dass diese Kategorisierungen und diese Einordnungen ja vielleicht überflüssig sind, auch einfach an manchen Stellen teilweise.
Ich hoffe, dass das ist, was die Leute von dem Song mitnehmen. Da gab es enorm viel Diskussion und alles wird heute durchexerziert. Und das finde ich gut und das finde ich manchmal auch anstrengend und es ist natürlich anstrengend, wenn man selber irgendwie in der Mitte von so einer Diskussion steht, aber ich meine, auf der anderen Seite, ich habe den Song geschrieben, ich glaube jetzt mit einem Jahr Abstand und das ist kind of das Letzte, was ich gerne dazu sagen würde, ist es so, dass ich glaube, ich vieles anders formulieren würde und dem Song einen anderen Refrain und dem Song vor allem einen anderen Titel geben wollen würde. Und es gab zwischenzeitlich auch mal den Plan, den nochmal neu aufzunehmen. Aber irgendwie habe ich gerade nicht den Kopf und vor allem nicht die Zeit und auch nicht das Geld dafür. Und ich finde es schön, dass ein Song so viel auslösen kann. Also sowohl irgendwie Zuspruch unter Tränen, als auch Morddrohungen und alles, was so dazwischen liegt. Und ich habe viel gelernt. Ich bin an viele tolle Menschen geraten durch den Song, die erst das vielleicht oder die es auch immer noch total kacke finden. Ich habe viele sehr zuträgliche Diskussionen geführt und viel dazu gelernt. Und vielleicht hat es mich aber auch so ein bisschen geläutert, mich nicht mehr so weit aus dem Fenster zu lehnen. Und am Ende muss man aber immer auch sagen, finde ich, es ist einfach nur Mucke.
Ja, das klar, ist ja. Es ja auch. Also ich glaub,
genau,
das,
aber es war so, also es war,
klar, Diskussionen entstehen, Logo.
Ja, ich immer. Bin halt so, ich weiß nicht, von was ich dann immer so geblendet bin, während ich so Mucke mache. Es ist wieder auch hier älter werden, Sachen machen, auf die Schnauze fallen, wieder aufstehen.
Na klar.
Beim nächsten Mal macht man es irgendwie anders. Ich mag den Song für die Musikalität mehr als für den Text. Ich muss aber auch gestehen, auch wenn mir Leute immer davon abraten, mich mit jedem dahergelaufenen Halodri aus dem Internet, der halt sagt, das gefällt mir nicht, was du ja, da gesagt hast, zu treffen, so wie bitte euch. Nein, aber...
Okay.
Nein, aber...
und tschüss.
Nein, es hat mir tatsächlich... Natürlich ist das irgendwie was, wenn man da wirklich auf jede einzelne Person eingeht, dann kann man auch nur noch das machen. Aber... Mhm. Bei mir hat es tatsächlich zu sehr viel Klarheit oder zu mehr Klarheit geführt und zu anderen Perspektiven, weil am Ende des Tages ist es so, jede Person ist anders sozialisiert und hat andere Ansichten, die geprägt sind durch so mannigfaltige Faktoren, dass es sich einfach nicht schickt, zu sagen, ich habe Recht und du hast Unrecht, sondern ich finde, das, was so ein bisschen verloren gegangen ist, ist einfach dieses Agree to Disagree. Mhm. Wir sind, glaube ich, in so einer Zeit angekommen, in der alles so... in so vielen so Makrokosmen stattfindet, dass es schwierig ist, noch so einen Konsens zu finden bei vielen Themen. Und es eher so ein Ding ist, dass man so sich die Pistole auf die Brust hält und sagt, wenn du das nicht haargenau so siehst wie ich, dann, dann liegst du falsch. Mhm. Und oft werden natürlich dann auch voreilige Schlüsse gezogen. Und das sind alles so Dinge, die ich irgendwie auch mit diesem Album so erlebt habe. Mhm. Und das hat mich auch so ein bisschen aus dem... Ja, ich glaube, also jetzt, wenn diese Tour, ist auch so, wenn diese Tour gespielt ist und alle Festivalauftritte absolviert sind, dann glaube ich, bin ich erstmal raus für ein paar Jahre.
Okay.
Weil das hat mich schon alles sehr, es ist eine Kombination aus vielen Faktoren. So.
Aber vor allem die Diskussion, wenn ich das so richtig wahrnehme.
Nicht ne? nur das, auch einfach, okay, ich habe jetzt 10 Jahre fast nur das gemacht, plus Corona hat natürlich alles verändert und einfach auch, ich glaube, um Dinge wirklich wertzuschätzen, muss man sich denen entziehen.
Absolut. So,
ne? Also.
Ja. Ist so. Darum haben wir jetzt Pause gemacht beim Podcast, ne? Damit endlich mal da.
Damit ihr mal merkt, was ihr habt an dem Mann. Nein, also ich decke jetzt gerade wieder so 200 verschiedene Themenfelder ab. Ich nur den Mund halt, wenn man einen Stöpsel reinmacht. Das Ding ist, das Ding ist einfach, es ist, in mir passiert, glaube ich, gerade viel und das ist witzig, dass das Album dann halt auch Exit Strategy heißt. Es ist immer so, gut, man liest viel in viel. Wir hatten es ja gerade schon mal drüber, so, dass man sich...
Ja. Es gibt ja keine Zufälle, also das ist alles...
Ja, irgendwo. Eben. Ja? Genau. Also, was ist denn der nächste Song auf der Platte?
Rot ist der nächste Song.
Stopp, zurück. Ich meine, ein Thema ist mir noch ganz wichtig, dann bin ich still. Ich bin ja der Outro-Fetischist. Ne? Ich hasse ja nichts mehr, wenn irgendwie ein Musiker nicht mehr weiß, was er machen soll, und macht dann Fade-Out. Dann kriege ich ja echt... Da kriege ich graue Haare, da habe ich genug davon. Und daher ein Kompliment, Hammer-Outro bei dem Titel.
Danke.
Also richtig gelungen und endlich ein Musiker, der mal sagt, jawohl, da kann man auch mal einen Schluss finden.
Es ist schwierig. Gell, fadet was aus auf der Platte?
Ich glaube nicht.
Es gibt einen Drangsatz-Song, glaube ich, den ausfadet, nur das Archibuber. Der fadet aus. Tut mir leid.
Mir ist tatsächlich verziehen.
Um ehrlich zu sein, mir ist da tatsächlich nichts eingefallen.
Ja, das ist schwierig. Also, ich bin ja kein Musiker, keine Ahnung, ne? Aber. So, aber ich muss mich mal wieder zurückmelden.
Das ist halt auch immer das Ding, ne, wenn man dann den Live, also wenn man Songs, die einen Fade-Out haben,
live
ist man halt so, was macht man dann? Natürlich halt einen Schluss.
Schwierig, alle einfach runterregeln.
Ich habe eine Hand hochhupfe und letzter Akkord, Ende.
Ey,
ja.
Der geht immer.
Ja, zur Not.
Zur Not, nächster Song Rot. Du hast eben gesagt, nichts passiert aus Zufall. Bei dem Song gibt es ja diesen Beat, der im... Refrain ist. Hattest du den Beat im Kopf und hast gesagt, ich kriege ihn nicht in irgendeinen Song verpackt und schreibe einen Song über diesen Beat?
Ja, so ein bisschen. das war tatsächlich krass, ja. Damit hat der Song angefangen.
Okay.
Es ist ja das Hi-Hat-Muster, was so stressig ist. So ein bisschen.
Ja.
Im Prinzip ist es so, dass ich glaube, es war wieder Marcel Römer, der im Studio ganz smooth und ganz groovy so ein Disco-Beat gespielt hat. So mit der Bassdrum, die ganze Zeit so durchgeht. Und das fand ich so geil. Und ich dachte so, okay, was, wenn man das macht, nur 10-mal so schnell? Und das ist dann, den habe ich geschrieben.
Hat ein bisschen geflucht wahrscheinlich.
Ja, Rot habe ich geschrieben 2017, kurz nach Harrisheim. Und wollte den auch auf Zoras haben und der wurde damals auch schon mal aufgenommen. Es gibt auch eine Demo davon online, die schneller noch ist als jetzt die Studioversion und wo so 3-4 Parts drin sind, die dann geflogen sind. Ist ja auch mal wieder ein Song, in dem mehr als genug los ist. Also ja. Die Version jetzt ist wahrscheinlich die aufgeräumtere. Genau, es hat mit dem Beat angefangen und dann habe ich diese Bassline geschrieben, die auch so ein bisschen die ganze Zeit so Oktaven, so ein bisschen Disco-mäßig, aber halt viel zu schnell, mit viel Verzerrer. Der Bass spielt auch Akkorde in der Strophe. Ja, und den Rest dann einfach so drüber gerotzt. Nein, ja, und ich habe den dann nochmal, ich habe den ewig nicht gehört und irgendwie dann so 2-3 Jahre später, als es losging mit Songs sammeln für das Album, war ich so, Mann, ich glaube, der hat was. Und ich glaube, ich kann den retten. Und es ist einer der wenigen Songs, die ich dann nochmal zum 10. Mal oder so neu aufgenommen habe, von Grund auf und dann nochmal im Studio und dann hat er endlich geklappt. Aber ja, Marcel Römer musste auch den spielen und Christoph Kuhn, unser Live-Drummer, muss den spielen und kriegt, also der macht das fantastisch so, das ist schon krass. Mhm. Aber es ist ein stressiger Beat, das muss man schon sagen. Ja, das geht nicht so leicht von der Hand. Ja.
Bei 2.30 ist so ein schöner Mitklatschteil. Ich glaube, live funktioniert das super gut.
Auch so, das ist auch so, ey, ganz ehrlich, das ist ja auch so ein, was könnte man denn im zweiten Refrain machen? Ja, nur Kickdrum und Vocals und dann setzt alles so peu à peu wieder ein. Geht immer. Ja. Hat Exit Strategy übrigens auch. Die Welt
dafür. Ja, das ist total wichtig, ne? Also live muss ja sowas drin sein.
Ja, macht man wohl als Zuschauer
schon sehr bewegen.
Ne? An live zu denken, das macht man schon. Ne? Man schreibt das Lied und sagt so, okay, da kann live schon was gehen.
Jo.
Ja.
Gut. Jetzt dachte ich, komm, nee, niemals.
Warum lügen? Also,
nein,
jetzt sind wir an der Stelle. Das ist, klar. Ja, klar. Also ich meine auch so Songs wie Lidrian und ich meine, mir ist dann auch hinterher erst aufgefallen, wie viele Oweos auf dieser Platte sind. Und let's be honest, könnten vielleicht so 3-4 weniger sein, aber ja, da ist mir durchgegangen, da dachte ich dann auch so, Alter, yes.
Übrigens fährt das Outro bei Rot, ne? Also Daumen hoch.
Ah, jo, stimmt, das ist nämlich
und was ist das Letzte? Das Geräusch ganz am Schluss?
Wir haben es uns vor. Ein Gong? Ich hätte jetzt gesagt, du schreist da noch
weil mal. Weil wir überlegt,
ach so, dieses
ja, ist es ein Einatmen oder ist es ein Atmen? Oder ist es nur Atmen?
Ja, so.
Jetzt dachte ich mir, da kommt noch irgendwas
Verstecktes Botschaft,
oder so.
Na,
ne?
Tut mir leid, nee, genau.
Rückwärts geschrieben
das Outro ist nämlich was, das Outro ist nämlich was es in der Ursprungsversion nicht gab.
Okay.
Das wurde neu dazu geschrieben. Das macht sehr viel Spaß zu spielen. Es ist jetzt im Proberaum natürlich so, dass mir auffällt, ich bin nicht gut im Schreien. So. Es gibt irgendwie die Max Riegers dieser Welt, die halt so einfach so eine Power in der Stimme haben, dass wenn die lauter werden, schon so aggressiver singen, dass man da so merkt, oh, da geht was. Und bei mir ist es mehr wie so ein Baby, das schreit.
Okay.
Und dieser Schrei ist sau lang und wir haben den irgendwie 3-4 Mal hintereinander aufgenommen, weil ich so war, ja, ich krieg das noch geiler hin. Nee, ich muss die ganze Zeit so aufstoßen. Ich trinke Riesling-Scholle hier gerade. So peinlich.
Ja, das war Absicht.
Ja, ja, gefügig machen, damit er aus dem Nähkästchen plaudert. Nein, also, keine Ahnung. Ich wollte halt diesen krassen Urschrei da an der Stelle und es ist mehr so ein mehr wie so ein
Gocki. Der verkappte Tarzan.
Ja, so ein Gocki, ja. Oder
alle verfehlt.
Ja, ja, total. Und,
okay, also genau, nur einatmen, kein Wortschaden.
Und dann bewege ich mich so weg vom Mikro. Das ist ja, das, okay, was man da hört. So ein ganz lauter, theatralischer Einatmer.
Ja, jetzt kommt die Glock, ne?
Lidrian kommt
Lidrian,
dann.
Ja.
Ja,
das ist schon ein brutaler Chorus, ne?
Ich erinnere mich.
So ein älterer Herr, was ist das jetzt? Was,
brutaler Text, was aber geil, habe ich da.
Was will mir der Künstler damit sagen?
Kann ich dir sagen. Das wurde auch sehr viel fehlinterpretiert, was mich total gestört hat, wo es dann dort darum ging, so, ja, in dem Song geht es um so jemanden, der geschlagen wird von seinem Partner. Und ich war so, Jesus, no. Aber it's whatever you want. Weißt, also, am Ende ist es, glaube ich, nur, wie in so vielen meiner Songs, so eine Lossagung von, das muss nicht mal eine zwischenmenschliche Beziehung sein, aber eine Lossagung von einer Sache, bei der man merkt, dass man
so
mehr
endgültig, ne? Und,
ja, dass man mehr reinsteckt, als man zurückkriegt.
Klar, und Heckler & Koch lässt sich blöd singen, von daher Glock.
Witzigerweise, pass auf, also, full disclosure, ursprünglich war es Mauser. Aber keiner weiß, was das ist.
Ja, genau, das kann man wieder interpretieren. Ne?
Und es gibt einen Vogel, der Mauser heißt. Ja. Und alle Leute dachten, es wäre der Vogel. Vielleicht hätte ich
doch Vögel sind nur in der Mauser. Gibt's auch,
aber genau, jetzt ist es erst, wenn die Glocke an deinen Gaumen klopft. Und dann was? Erst, wenn die Mauser an den Gaumen klopft, das Blut dir aus der Nase
hat
der
jetzt Maus gesungen?
Nein, das Ding ist, mir ist aufgefallen, ganz viel merkwürdiger, also Arche Gruber, Love Me or Leave Me Alone, Lidrian, Schutter, alle Songs, in denen Waffen vorkommen. Ich habe noch nie eine Waffe, eine richtige...
Erspritz,
ja, ja. Noch nie eine abgefeuert
die,
oder
die
so.
Die Spritz kann auch Uwe.
Deswegen, merkwürdig, dass das immer wieder vorkommt, aber...
Ja, das ist so dominant, also wenn man den Titel hört, ist
ja,
das...
Ja, weißt, am Ende ist es natürlich so, dass man einfach sagt so, okay, pass auf, so erst wenn die Glock an deinen Gaumen klopft, das Blut dir aus der Nase tropft, ergreift es dich, du liebst auch mich, ist halt so, am Ende des Tages muss man sagen, so egal wie viel ich hier reinstecke, ja, und egal wie sehr ich es will, selbst mit Waffengewalt, werde ich niemals an den Punkt kommen, an dem ich in meinem Kopf gerne wäre. Und deswegen,
das wenn man sich mit deinen Texten befasst, und ja, dann ist das überhaupt kein Thema.
Klar, am Ende
aber
ist
wenn jetzt jemand nur diesen Titel hört und das hört, dann, boah, das
ich bin stolz auf die Zeile, sing lieber wieder liederliche Lieder über dich, du erwiderst diese widerliche Liebe hoffentlich. Das finde ich klasse. Und dann natürlich schreiben irgendwelche Leute das dann so, wie sie es halt verstehen ins Internet. Und da steht jetzt, sing lieber wieder widerliche Liebe über dich, du erwiderst diese widerliche Liebe hoffentlich. Was ja nicht so geckig wäre, weil da wäre ja dann zweimal dasselbe Wort drin. Deswegen, es ist liederliche Lieder. Und zweitens, das ist mir dann eingefallen und dann war ich kurz sau euphorisiert und dann war ich so, ja fuck, dann muss ich mir ja was Ähnliches für die zweite Strophe ausdenken. Und deswegen war der Song so ein Jahr lang einfach nicht fertig. Weil ich immer wieder war, was gibt's denn noch, was sich so Fischers Fritz-mäßig sagen lässt? Und mir ist einfach nichts eingefallen. Und dann habe ich nämlich irgendwann dem Dirk von Lotso geschrieben, dem Toko-Sänger, weil wir teilen uns mit dem Proberaum. Und ich war so, Dirk, ich habe hier diese erste Strophe und die finde ich irgendwie ganz geil. Fällt dir irgendwas ein? Und ich dachte, vielleicht käme er auf sowas Ähnliches. Kam er aber gar nicht. Sondern er hat dann anstatt, ich bin süchtig nach dir, ich bin flüchtig vor dir gesagt. Das ist basically die einzige Zeile, die er geschrieben hat. Und er hatte noch irgendwas mit bezwingen und so. Und das habe ich mir dann genommen und sowas Neues draus gemacht. Und der hat mich so ein bisschen aus meiner Schreibblockade rausgeholt mit dieser einen Zeile. Dass die erste Strophe ist quasi so, ich gebe mich dem hin und die zweite Strophe ist, ich sage mich los. Und das hat, macht auch Bock live zu spielen. Eine Sache, die ich dazu noch erzählen kann, ich habe den Ariel Pink Song Riddle Me This gehört und viel Black Flag auch zu der Zeit und da sind immer so Riffs drin, die in Anführungsstrichen simpel sind, so Power Chord Riffs, einfach Black Flag, Nervous Breakdown ist so und das die ganze Zeit und ich war so, Mann, ich will auch irgendwas, was nur so Power Chords sind, was sich die ganze Zeit wiederholt und so bin ich auf dieses Intro, was auch die ganze Strophe lang durchgeht, Riff gekommen. Sollte halt einfach auch so ein Punkrock-Ding sein und der Marcel, der dann Drums gespielt hat, hat noch so Ghost Notes auf die Snare gemacht, dass es so ein bisschen mehr groovt und die Bassline, kennt ihr noch Süderhof?
Ja, klar.
Wir sind die Kinder, die Kinder vom Süderhof. Und die Bassline macht nämlich ne, 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 ne. Die geht dann nämlich immer hoch. Oh und immer, wenn wir das so spielen, bin ich so, das ist einfach das Süderhof-Intro.
Ich krieg ja nie mehr aus dem Kopf dann.
Ja, nee, also die Gitarre bleibt quasi die ganze Zeit gleich und der Bass macht das erst mit und dann geht er aber immer eins höher. So. Immer so, wir sind die Kinder vom Süderhof. Immer wenn wir den spielen und sich sehr konzentriert und sich einfach mal. Nicht, dass die anderen rauskommen. So, das war meine, was ich zu dem Song zu sagen habe. Jetzt ihr.
Also geile Gitarrenmusik. Danke. Du liebst Harmoniewechsel, das merkt man so. Ne? Also das ist da ja auch stark vertreten. Also ich finde einen super Titel. Ne? Also das macht richtig Spaß. Denn so, ja.
Es ist bei mehreren Songs, aber bei dem jetzt auch ganz besonders nochmal, dass der Text ist bei dir wie so ein extra Instrument teilweise noch. Also nicht nur der Gesang, sondern auch der Text, so wie du Sprache einsetzt, wie du das benutzt, wie
das teilweise sich schön,
verbindet. Das ist so ganz besonders und einmalig. Also ich glaube, bei ganz vielen Texten, auch gerade auf dem Album, ist es so, wenn man die niedergeschrieben als reinen Text lesen würde, könnte man die dir zuordnen, glaube ich. Wenn man so fragen würde, von wem ist der Text, würde man sagen, von dir.
Also, das macht mich sau happy.
Ja.
Wirklich. Also, es ist oft, ich merke das voll oft, dass es ist ein bisschen viel auch, gell? Das fällt einem immer dann hinterher erst auf so. Aber mir fällt es sehr schwer, der Casper hat mal zu mir gesagt, als ich in so einem krassen Textloch war, nicht jede Zeile muss eine Mona Lisa sein. Sondern wenn eine Mona Lisa im Song drin ist, scheint die umso heller, wenn da drum nicht noch 10 Mona Lisas hängen. Gehst im Louvre, hängen die besten Bilder der Welt, Frankreichs, aber du gehst zur Mona Lisa und neben der Mona Lisa,
das verblasst Bild,
was,
alles
was, ja, genau. Und ich hatte irgendwann halt so den Anspruch, so nein, jede Zeile muss so ein Goldstück sein. Und das ist auch immer noch so ein bisschen mein Damoklesschwert, weil ich es oft nicht schaffe, mal nicht den Text auch so voll zu mühlen mit Wörtern. Es ist oft einfach sehr viel Text. Also einfach viel, viel Text. Mhm. Ob der jetzt gut ist oder schlecht, sei mal dahingestellt. Aber es ist einfach viel, weißt du, es ist nicht so, gibt so viele geile Songs irgendwie, auch wenn ich so an Nervous Breakdown jetzt, den ich gerade erwähnt habe von Black Flag, das ist halt, I'm about to have a nervous breakdown, my head really hurts. Und es ist so, okay, geil. Aber das könnte ich nie singen, was so, ja, da gibt es jetzt irgendwie keinen Twist und nichts, was man so, nichts, was man so auf zwei Arten und Weisen verstehen kann. Und da gibt es jetzt irgendwie kein Wort, was man erst googeln muss, damit man es checkt. Also weiß ich jetzt nicht. Nee, ja.
Ja, klar. Ja, mir geht es ja oft so, ich muss ja immer die englischen Titel übersetzen und das ist dann immer sehr schwer. Ich liebe deutsche Musik, da muss ich nichts übersetzen, dann verstehst du.
Ja.
Also, verstehst oder missverstehst, je nachdem.
Verstehst.
Kann das so sein. Verstehst.
Verstehst.
Weiter geht's mit Ich bin nicht so schön wie du.
Ach, so
und das ist ein Titel, der für mich am Anfang so ein bisschen, wenn ich an das Album denke, ein bisschen untergeht.
Mhm.
Von der Wahrnehmung her so.
Safe.
Weil es halt auch, ich glaube, es gab 4 oder 5 Vorab-Singles schon und der war halt nicht eine davon.
4, glaube ich.
Ja.
Eine Handvoll.
Ja. Und das ist jetzt so, im Rückblick finde ich es ganz gut, auch dass wir jetzt so ein Jahr später drüber sprechen, weil man das dann nochmal neu auch hören kann und diese Vorab-Songs, die man vorab schon öfter gehört hat, als man dann das Album gehört hat. Und mittlerweile hatte ich das so ein bisschen ausnivelliert und da habe ich das Gefühl, das ist ein ziemlich geiler Song.
Danke.
Auch.
Der ist schon echt geschmacklos, der Song. Also es ist so, mit diesen ganzen Vocal haben, dieses wie so Barbershop-Comedy. aber ich weiß, ich hatte das Lick und am Anfang war das eher so ein, ich weiß, das kann man sich jetzt schwer vorstellen, aber mehr so ein 90er Alternative-Rock-Ding von den Harmonien her und dann wurde es halt dieser, ja, ich weiß gar nicht, Münchner Freiheit meets echt
ja,
oder so.
Ja, wieder, ne, genau. Ja, so ein bisschen deutscher Schlager, Schwubidu.
Ja,
gar nicht, dass das schlecht ist, ne?
Was ich ganz stark. Das ist ein sanfter Song.
Es ist ein sehr sanfter Song und ich finde, auf eine Art ist es the least Drangsal-Drangsal-Song. Der sticht, finde ich, in dem Övre, was es so bis jetzt gibt, sticht der auf jeden Fall auf eine Art heraus.
Aber das hat ja nochmal neue Zuhörerschaft gebracht.
Ich glaube nicht, dass irgendwer
sich den entdeckt hat quasi.
Nee, ich glaube, keiner hat den Song gehört und dachte so, das ist die Band für mich. Ich glaube, den Song, den gibt's einfach und das ist okay. Ich mag halt auch da wieder sowas, wenn wir so in den Text gehen, wie dieses all die Aufmerksamkeit, die du mir spendest, die DMs, die du mir sendest. Sowas finde ich dann halt einfach selber für mich geckig. Und ich mag den Satz, ich bin nicht so schön wie du. Das finde ich irgendwie. Eigentlich war die Idee, mal das auf ein Shirt zu drucken, aber genau, dann war es keine Single,
ja,
no one
ja,
cares.
Ja.
Und deswegen war es dann auch so, yo!
Dann
lass mal aber das. Eigentlich ist das was, das muss man eigentlich, das, ich schreibe mir das jetzt auf.
Genau,
das dann sehen wir bei der Tour in, wo, Frankfurt sind wir da, glaube ich.
Karlsruhe
sind wir da, gibt es dann ja vielleicht ein T-Shirt.
Wehe, wenn nicht.
Wenn der bringen wir eins.
Wir drucken selber welche und kommen
ich
find, damit
das wird
dann.
Irgendwie,
da
das ist
erkennen,
irgendwie ein
ne?
guter Druck für, ein guter Aufdruck für ein Tote-Bag oder so. Einfach draufsteht, ich bin nicht so schön wie du.
Ja, stimmt. Ja.
Ich mag den Satz,
ja,
weil das automatisch ein Kompliment ist.
Ja, genau.
Aber das ist eigentlich auch, worum es in dem Song geht. So, ich glaube, dass, und Schnuckel ist vielleicht so ein bisschen wie eine Fortsetzung davon. Es ist, das Wort, Schnuckel.
Ja, ja.
Guck, das Ding ist, es ist irgendwie so, sobald man auf einer Bühne steht, wird man einfach anders gesehen. Und das ist einfach Käse.
Ja, aber das ist auch richtig, dass man sagt, Mensch, die Leute erobert, die himmelt man auch an und da muss ja eine Beziehung bestehen und die ist
parasozial.
Die ist halt einer ist oben, einer ist unten und
sagt
ich glaube,
das
gehört mit dazu. Ne? Also.
Ja, ansonsten, ja, der Song auch dick aufgetragen halt, ne, dass man es nicht low energy hält, sondern dass man halt so, ja, und da noch Geigen und da noch diese Timpani drum und Französisch und Englisch und Deutsch und vielleicht finde ich ja noch eine 12. Harmonie, die ich oben drüber singen kann und dieses Ich bin so wie ich bin Ding halt auch.
Wenn man schon mal dabei ist, ne, dann kann man es auch groß machen.
Ja, wenn man schon mal dabei ist, dann kann man auch groß machen. Das ist mein Motto für Songwriting.
Ja, auch das kann man.
Nee,
auch
also,
ein T-Shirt-Spruch, oder?
Ja.
Why not?
Ich finde Geschmacklosigkeit und Grenzübertretung in so eine Richtung, die so, ich glaube, das ist was viele Leute vielleicht auch so jetzt vielleicht einem Jochen Distelmeier vorwerfen würden, dass der von Erste Blumenfeld so was irgendwie relativ schroffe Alternative, vielleicht auch Post-Punk, Rock, einfach Sachen mit so Lyrics, die klingen wie gespuckt. Mhm. Und so Teenage-Angst und dann kommt irgendwann einfach so ein 1000 Tränen tief. So ein George Michael-mäßiger, ich kann nicht aufhören aufzuschauen, tut mir so leid. So ein George, ich habe es auch aufgegeben zu versuchen, es zu überdecken. Weißt du, so ein George Michael-mäßiger, extrem schwülstiger, schlagermäßiger, geleckter Song. Mhm. Und das finde ich auf eine Art immer auch ein Extrem. Die Leute sind immer so, ja, es muss immer lauter und immer härter und immer minimaler und schroffer. Und meine Schroffheit, habe ich einfach gemerkt, ist in diese Richtung zu gehen, in die auch Urlaub von mir geht. Mhm. Mit, oh, oh, oh. Und Leute, die dann so sind, so, ja, ist es eigentlich noch Indie oder sind wir schon, oder ist das, wie soll man dazu sagen? Soll man das jetzt, wie, ist es okay, wenn ich Schlagerpop nehme? Und ich bin immer so, das ist mir so egal, weil... Am Ende des Tages ist das alles auch die ganzen OEOWs und so und diese, ja, dass es so schwülstig und so ist, das ist alles auch Absicht, weil das natürlich auch immer so ein bisschen ist, wie weit kann ich gehen? Ich habe diese erste Platte gemacht, ich hätte die nochmal machen können, hatte ich keine Lust, habe ich Zorus gemacht, die Leute waren so und dann war ich so, okay, wie weit kann ich das treiben? Und ich glaube, weiter als so kriege ich es jetzt auch nicht, weil das ist schon so richtig so Kerwe-Musik.
Naja.
Nein, also an manchen Stellen halt.
Aber nur an manche. Also das würde ich jetzt so nett sehen. Aber klar. Ja, Urlaub von mir.
Genau, ist auch der nächste Song. Mhm. Und ich finde jetzt schon ein junger Klassiker. Ich glaube, das war die erste Single, oder die auch rauskam.
Strange, dass es dann echt die erste Single wurde. Irgendwie. Ja. Wenn ich jetzt überlege, würde ich das nicht machen. Ich weiß nicht, was ich als erstes machen würde. Vielleicht Lidrian oder Exit Strategy tatsächlich. Aber der sollte von der Platte fliegen.
Echt?
Echt?
Ja, das war der, wo ich im Studio so war, okay, nope.
Das wäre aber schade gewesen.
Ja, mein Gott. Und dann hat Patrick Meyer den gerettet, auf jeden Fall durch die Produktion. Ich fand den total belanglos. Als der aufgenommen war und alles so stand, wie ich mir das vorgestellt habe, dachte ich so, Alter, nö, null. Auf gar keinen Fall.
Also ich hätte mir vom letzten Chorus so ein richtig fettes Gitarre-Solo gewünscht. Das ist so ein bisschen angedeutet, aber...
Können wir live machen, wenn du Bock hast. Ich kann leider das ist schwierig. Ich spiele ja Akustikgitarre in dem Song. So ein Akustikgitarren-Solo, ja, so ein Vlogging-Molly.
Aber also im Hintergrund kommen, ne? Das fände ich cool. Ne? Denk mal drüber nach, vielleicht. Kann man,
ich bin da ganz schlecht da drin, leider. Ne?
Ja, das kann man
so Solo-Gitarre kann ich gar nicht.
Kenn
ich nämlich üben. Ja, stimmt, aber das hätte gut in den Song gepasst, da hast du recht. Nochmal, wenn dann diese Drums so in diese Double Time gehen, nochmal so.
Ja.
Das wäre schon geil.
Wäre schon Möglichkeit gewesen. Ne?
Bei Schnuckel war es ja dann irgendwie das Saxophon. Ich will es nicht spielen.
Ja, genau. Das, absolut.
Sowas halt, weißt du.
Wobei, so. Also bei Schnuckel schön, Saxophon, das klingt für mich so ein bisschen wie nach Zirkuskapelle. Ne? Das
was ich schon alles gehört habe.
Er muss ja nichts Schlimmes
sein. Metal-Schlager hat es mal jemand genannt.
Auch nicht schlecht.
Warum klingt jeder Drangsal-Song wie ein Anime-Intro? Und auch das stimmt auf eine Art und irgendwie, keine Ahnung, ich finde es okay.
Muss ja gar nicht schlimm sein.
Was ich bei Schnuckel lieb, sind die Kuss-Sounds bei Ich küsse meinen Screen.
Ja.
Die sind ja, glaube ich, einmal links und einmal rechts. Ach so, das ist so geil, wenn man das mit Kopfhörern hört. So, das ist überragend.
Die Idee war das auch so richtig so, also mach mal einen Kuss-Sound. Ja, okay, mach mal einen krasseren. Und dann ist es ja richtig so, damit man es auch schön mitkriegt. Ja. Der Song ist halt ein einziger großer Gag. Ich wollte jetzt nicht von Urlaub zu Schnuckel springen, aber ich meine, was will man über Urlaub auch noch sagen, großartig? Ich mein,
ein junger Klassiker.
Four Chords, Oe Oe. Auch viel missverstandener Text, weil die Leute immer denken, dass es Herzen erweichen ist, was nicht so ist. Es ist Härten erweichen. Und ich mag. Ja, das ist einfach der Turmbau von dem Album. Auch so inhaltlich ist der sehr, sehr nah da dran, in den Strophen zumindest. Und ja, am Ende ist es eigentlich ein sehr ehrlicher Song. Ich habe so viel darüber geredet, auch mit dem Cover und mit Exit Strategy und was das bedeutet. Und wenn man keinen Bock mehr auf sich selber hat. Und das ist im Prinzip, was dieser Song ist. Und dann waren alle Leute aber dann so dran vorbei, so, Urlaub, fahr in Urlaub oder was jetzt? Sagst du jetzt endlich mal? Und man ist so, ja, klar, Mann.
Was willst du hören?
Ja, was möchtest du hören?
Erzähl das, ist doch gut. Oh
Gott. Frug doch.
Ja, jetzt, wenn wir dann bei Schnuckel wieder mal weitergehen, da ist auch der Refrain, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber irgendwie dissonant. Das heißt, man erwartet auch wieder was anderes, aber es geht so nach unten wieder, wie vorhin, ne?
Weil du als Gitarrist wirst es checken. Der ist Capo 1, deswegen, ich sag die Chords dann immer als Version Capo natürlich. Ja. Alles andere wäre ja schlimm. die Strophe ist A-Dur, E-Dur, Fis-Moll, D. Mhm. Was so ein klassischer Four-Chords-Ding ist. Und der Refrain ist A-Dur, E-Dur, so wie die Strophe auch ist. Und dann statt Fis-Moll ist es F-Dur und G.
Okay,
Also genau das ist der Chord, der es vorher nie, die beiden Chords, die es vorher nicht waren. Das heißt, vorher ist es der in der Mitte und dann wird es plötzlich der und der.
Zurück,
Und dann geht es nämlich bei Siehst du mich dann auch wieder zurück auf das
aus der
Fis-Moll und dann wieder Siehst du mich dann auch, ist wieder F und G. Das ist so, das sind ja drei Chords, die so nebeneinander stehen. Und eigentlich ist es so ein bisschen die ganze Zeit so ein hin- und hergerissenes Ding zwischen Fuck, das kann sich nie entscheiden. Und das macht den Refrain aber auch extrem bedrohlich.
Ja, also, genau.
Du bist mein Schnuckel, da ist es noch lieb. Und dann Zuckerpuppe. Da wird es dann plötzlich so, oha.
Ich finde es so krass, wie so halt diese Kleinigkeiten so dem Lied so einen ganzen anderen Sound geben oder so ein Gefühl halt irgendwie.
Ja, der hätte vielleicht auch einfach drei Chords weniger vertragen können. Ein bisschen besseres Songwriting.
Aber wie toll ist das, was Verstimmung und dass man durch das zwei andere Akkorde erzeugen kann.
Voll, ja, das ist genau. Ich finde auf jeden Fall, der wurde auch sehr viel fehlinterpretiert, würde ich jetzt mal meinen wollen. So. Weil am Ende ist es so, ich finde krass, dass man mittlerweile irgendwie seit fast 10 Jahren Instagram hat und wahrscheinlich seit 10 Jahren Leuten folgt, die man gar nicht kennt. Und man baut eine parasoziale Beziehung, ist glaube ich das Wort, zu denen auf. Und man sieht die Story und die haben mal wieder das Shirt an und man kennt deren Freundeskreis und man weiß fast, wo die wohnen und wie das eingerichtet ist, was die essen, welche Musik die hören. Aber würde man ihnen auf der Straße begegnen, man hätte das Gefühl, man würde sie kennen, aber sie einen nicht. Und bei mir, it goes both ways. Ich habe irgendwie Leuten, denen ich seit 10 Jahren folge und es gibt Leute, die mir seit 10 Jahren folgen und ich fand das irgendwie so ein schönes Thema für einen Song und natürlich ist es komplett ein riesen dummer Joke die ganze Zeit. Also so, ich meine, so wie der dann klang und so wie ich den geschrieben habe, war ich so, na jetzt kann ich es auch übertreiben mit so, das ist halt auch wieder was damit zu tun, wie geschmacklos man halt machen kann, um sowas wie, deine Zähne sind krumm und du bist ein bisschen dumm. Und so. Und dann am Ende fragen die Leute immer so, ja, über wen singst du denn da? Und dann ist die beste Antwort, die man wahrscheinlich geben kann, na, über mich selbst.
Okay. Ja, aber das sind ja, was man vorhin schon gesagt hat, aber dieses Reininterpretieren und immer alles tausendmal in der Frage und nicht einfach mal einen Song so zu nehmen, wie er ist, nämlich der macht Spaß und ist einfach, man merkt ja relativ schnell, dass das.
Ja, das ist ein Joke. Ich hab den gerne live gespielt. Wir spielen den jetzt gerade auch nicht mehr, aber ich hab den gerne live gespielt auf jeden Fall. Der hat immer Fun gemacht.
Ich finde das auch live gut zum Mitgrölen. So. Also gerade so in der Bridge, diese Yoko Ono und so. Das war letztes Jahr bei Maifeld, das war schon so ein Moment, wo es so...
Das ist für uns Nicht-Gitarristen, dann haben wir unseren Einsatz Mitgrölen.
Da haben wir den gespielt. Mit Mia auch dabei? Weil die hat den so oft mitgesungen, ich kann es kaum noch... dann dachten alle Leute, das geht auf Mia und so. Und das fand ich irgendwie dann auch ganz witzig, weil, ja, mein Gott, dann ist es halt so. Und... Ja,
nächster Titel.
Und Schnuckel ist halt ein schlimmes Wort, deswegen.
Aber irgendwie auch ein schönes Wort.
Schnuckel.
Schnuckel,
geh mal her. Guck mal rüber.
Geh mal her.
Geh mal her.
Beim Kerschen, du.
Hoch dich mal zu mir.
Genau, nächster Titel: Benzoe. Oder vielleicht auch Benzoeo Oeo.
Ja. Guter Gag. Ich hätte jetzt nicht sagen können, was der nächste Song ist. Unzufrieden mit der Aufnahme.
Ja.
Weil die nicht
on point ist.
Das ist auch so ein Song, der ist meiner Meinung nach im Mix auch sehr kurz gekommen. Und immer wenn wir den jetzt, zum Beispiel, wir haben ihn heute auch im Proberaum gespielt und weil wir den auf der Tour wieder spielen werden und der ist sehr zahm auf der Platte und ich finde, wenn wir den im Proberaum spielen und bei uns ist alles mikrofoniert und wir können dann einfach das Laptop hinstellen und auf Aufnahme drücken und dann habe ich alle Spuren und muss es nur noch so ein bisschen zurecht machen, damit man es sich anhören kann. Und ich finde, der hat im Proberaum einfach eine mehr so eine Sum 41-Energie, wenn das Sinn macht. Auf der Platte ist der so sehr zahm gesungen auch und ich finde, der Mix ist so aufgedunsen, weil der Song halt nicht so eine Bassline hat, die wirklich bassig ist, sondern halt auch so eine Melodie eher. Und irgendwie finde ich, ist der nicht so geraten, wie der für mich, wie der hätte sein sollen. Der hat so ein sehr, jemand hat den Song mal langweilig genannt, was mir sehr sehr wehgetan hat. Weil,
ist verletzt.
Ja, weil der halt diesen Part hat, diesen Solo-Part, wo halt so vier Gitarren übereinander spielen und der Bass auch noch so so Moves macht und dann gibt's wieder einen Tonartwechsel und dann wechselt die Tonart wieder zurück und der Drumbeat verändert sich alle zwei Takte oder so und es ist halt Noah Fürbringer hat das gespielt, der halt auch einer, wenn nicht sogar der beste deutsche Schlagzeuger ist. Der ist so krass und der hat da Moves reingemacht und so, die so crazy sind und ich war so, Mann, der Song ist alles, aber nicht langweilig.
Nee,
und
absolut
nicht. Ich bin aber einfach nicht happy mit der Aufnahme und das ist auch, ich bin nicht happy, wie die Gitarren klingen. Das ist so, es ist okay, weil es nicht schlimm ist, aber es sind auch so 16-Zoll-Gespräche, die man dann führt. Ich finde die Snare jetzt so ein bisschen, die ist nicht so knackig. Weißt du, okay, ja, meine Mutter hört so Musik, also hört halt nicht so Musik.
Nee, also so tief gehen wir es auch
nicht. Genau, rein. Aber das ist so, ich weiß nicht, also so, ich habe mir von dem Song irgendwie einen anderen Vibe erhofft. Mehr so was Weezer, College-Rock-mäßiges und ich weiß nicht, was das ist, was es jetzt ist. Es ist so ein nichts Halbes und nichts Ganzes mäßig.
Bei mir steht, das ist ein schöner Song.
Gerade weiter so geht's.
Dieser Instrumentalteil finde ich total gelungen. Ja, also Riffs und Gefühl und so alles durcheinander. Ja. Und genial. Also im Outro, wie die Gitarre ausatmen gelassen wird, das ist doch großes Kino. Ne?
Live natürlich.
Ja.
Wie beendet man den Song? Hochspringe und Abschlag.
Und gucke, dass man gut wieder aufkommt, wer der Achilles.
Ganz normal.
Ja, schon. Richtig. Sonst geht die nämlich kaputt.
Ja, mein Fuß ist schon am Arsch.
Und das Lied. Basti, Überleitung.
Ja, Überleitung habe ich leider verpasst. Ein Lied geht
wieder
nie kaputt.
Wieder ein Song, den ich einfach verpeilt habe, dass es den gibt.
Ja. Obwohl er ja jetzt bei den Festivalauftritten war, der Auftakt. Und das passt auch sehr gut als Auftaktlied, finde ich.
Ist so ein Song.
Gerade halt wie für Festivals, wo du gesagt hast, dass es da ein bisschen mehr ballern muss von Anfang an. So, da ist es halt schon ganz
für
geil.
Für uns einfach ein guter erster Song, nicht zu schnell. Ob ich jetzt komplett ins Feld gefallen. Jesus Christ. Für uns ein guter erster Song, weil nicht zu schnell, nicht zu langsam. Ist so ein Song, der lässt sich gut spielen. Mit dem
guter Reinkommer. So,
genau.
Ne? Also, kenn ich von meiner Band. Wir spielen auch immer was, wo wir wissen, okay, da sind wir sicher so. Da können wir es auf der Bühne mal so ein bisschen zurechtfinden irgendwie.
Weißt, und dann vor allem mit so In-Ear und so. Ja. Und dann hast du bei Festivals keinen Soundcheck, sondern du baust auf und los geht's. Mhm. Und dann ist es so ein Song, um sich zu akklimatisieren.
Ja.
Genau. Auch da wieder Tonartwechsel. Diesmal sogar ein Ganzton.
Korrekt.
Hast gehört, gelernt.
Der hat am längsten gedauert, weil die Einzelteile davon irgendwie in anderen Songs schon ewig rumlagen. Der Text, das Intro-Riff, ich habe lange nicht gefunden, was die Gitarren im Refrain machen sollen. Es fiel mir extrem schwer, da was zu finden, was nicht zu viel, nicht zu wenig ist. Genau, und auch die Strophengitarre, alles, es lag ewig rum und am Ende war das so, was noch übrig war und ich musste es nur irgendwann mal erkennen und zusammenbauen. Und das fiel
so
ein
Bauchladesong dann sozusagen.
Ja, es fiel mir sehr schwer bei der Nummer irgendwie, die fertig zu machen. Davon gibt es auch wirklich bestimmt 6 oder 7 verschiedene Versionen. Krass. In verschiedenen Tonarten, verschiedenen, also das Tempo mal schneller, mal zu langsam, mal anderer Text, mehr Gitarren, weniger Gitarren. Ja, und jetzt ist er was. Ist auch hier wieder not that happy mit dieser Aufnahme. Da bin ich auch so, der hätte, das klingt jetzt auch weird, das macht keinen Sinn musikalisch, aber der hätte Queens of the Stone Age mäßiger produziert werden müssen. Der hat so bratzige, oktavierte Gitarren, die müssten viel, viel heftiger sein und die Strophe müsste mehr fliegen irgendwie und der Refrain müsste dann halt wieder wie so ein Kick in die Eier sein. Ich finde, der ist okay und den kann man sich schon anhören, aber für mich auch einer. Das sind halt die ganzen Songs, die so nach hinten gepackt werden dann, wo man so ist, nee, damit bin ich nicht happy. Aber dann gibt es halt auch Songs wie, keine Ahnung, Exit Strategy und Lidian, wo ich mit dem Mix und mit der Aufnahme total happy bin und Benzoe und Ein Lied geht nie kaputt sind wahrscheinlich so die beiden, Karussell auf eine Art auch, wo ich so bin, I don't know. Mhm. Hätte man noch mal eine andere Herangehensweise haben können, aber irgendwann muss man den Deckel halt auch mal aufmachen.
Das sind dann die 110%, die man vielleicht als Künstler dann auch.
Nee, glaube ich nicht. Nee, okay. Nee, ich glaube, das, ja, wahrscheinlich hast du recht, so, aber ich rede mir natürlich ein. So.
Knack, hat keiner gehört.
Ich rede mir natürlich ein, dass es so. Dass das eben nicht so ist, sondern dass es da ganz klar das Ziel verfehlt wurde, weißt du?
Okay, also ich hab's nicht gehört.
Nein, ich finde es auch nicht, dass der unhörbar ist, aber.
Ja, man braucht einen Anspruch. Also alles gut.
Irgendwie ist der nicht bratzig genug. So, der Bass ist nicht asozial genug. Die Drums sind nicht asozial genug. Alles ist so zahm und so. Ja, das sitzt irgendwie
Mensch,
alles.
Bassist, du bist nicht asozial genug. Jetzt streng dich doch mal.
Ich habe den gespielt. Auf Bass natürlich. Nein, aber.
Ich spiele ja mit
der ja, klar.
Ja, mach ich ja.
Nein, aber. Irgendwie der
muss ja mal schimpfen dürfen mit sich.
Ja, der Mix, das müsste alles geschmackvoller sein. Und der wirkt für mich wie, als wäre der unter so einer Käseglocke.
Oh,
der Song.
Okay. Ja.
Der hätte mehr Krallen haben müssen. Mhm. Ich weiß doch auch nicht.
Ja, aber ich glaube, das ist so, wenn man mal was gehört hat, dann lässt einen das nicht mehr los. Bei mir ist es bei dem Lied so, dass ich textlich eine Stelle habe, wo ich... Das kriegst du jetzt auch nach einem Jahr fast nicht aus dem Ding. Dass
hörst
wenn ich
du
das
Sack
höre.
Anstatt Sarg?
Nee.
Okay, dann viel Spaß damit jetzt. Weil das war eine Stelle im Studio, ganz kurz noch. Das war eine Stelle im Studio, wo ich halt immer so, wie der Pfälzer, der ich bin, was ich für dich hab, ist ein leerer Sack. Und Patrick, der so, der das produziert hat, war immer so, kannst du das nochmal etwas genauer aussprechen? Ja, da war ich so, was ich für dich hab, ist ein leerer Sarg. Und er war so, nee, nicht ganz so. Und es hat ewig gedauert. Und jetzt so, ist ein leerer Sarg. Und man hört es schon. Und live mache ich immer so richtig so, Sarg. Weil es ist schon so, was ich für dich habe, ist ein leerer Sack. Ja. So, ne? Also, nee, sag mal. Nee,
ist tatsächlich was anderes.
Das war's nicht.
Ich denke immer, dass auf alles geht zugrunde,
das hast du mir auch schon mal gesagt,
geht vor die Hunde kommen müsste, als in der nächsten oder übernächsten Zeit irgendwann. Ich denke immer, dass ein Reim kommen müsste mit geht vor die Hunde und ich warte immer darauf, dass das kommt. Und wenn ich das, keine Ahnung, einen Monat nicht gehört habe,
wo warst du, als ich den Song geschrieben habe und genau die Zeile gebraucht hätte? Das wäre saugeil gewesen, wenn man dieses Echo, was einfach das so wiederholt. So, alles geht zugrunde vor die Hunde, Pulver.
Da warte ich die ganze Zeit drauf.
Scheiße.
Jedes Mal, wenn ich den Monat nicht gehört habe und so im Kopf dann mitsinge, denke ich jedes Mal, das kommt auch, aber es kommt einfach nicht.
Scheiße.
Ja, lass uns auch das, wenn es läuft.
Auch andere Leute haben gute Ideen.
So, dann letztes Lied. Karussell.
Karussell.
Karussell. Ein musical-esker Abschluss für das Album.
Fand ich witziger als Karussell.
Ja, hat ein schönes, langes Lied zum Ende. Ne? Lies vor.
Nein, ich find's gut. Ich find's jetzt, gib mir mal irgendwas Negatives.
Nee, ist kein Negativ. Also ich hab da, jetzt traue ich mich. Ich höre da kleine Taschenlampe brennen von Markus als Referenz.
Ja, wahrscheinlich. Ja, vielleicht. Nee, ich weiß nicht, irgendwie. Es ist so ein Song, wo ich wollte, dass andere Leute da die Zügel in die Hand nehmen und den an einen Punkt bringen. Und dann habe ich nicht einer Person vertraut, sondern es irgendwie zwei verschiedenen Leuten gegeben. Und die wollten beide in eine komplett andere Richtung. Jetzt ist es so ein Kompromiss. Und auch den. Der ist geschrieben worden auf einer Akustikgitarre, den kann ich dir so vorspielen. Open E, aber Capo 3 übrigens, okay, also wieder so ein dummes Tuning. Also Open G eigentlich. Und das ist sau der schöne Song, wenn man den einfach so spielt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man den so hat überladen müssen. Mhm. Und jetzt ist es halt so ein Potpourri aus 800 Milliarden verschiedenen Genres. So, es ist halt Country, dann wird es kurz orchestral, dann wird es so spacey, dann wird es komplett Gabba-mäßig, dann wird es wieder Gabba plus Geigen, die man kaum noch hört, weil einfach auch nur so viel auf den Burger passt, bis man den Kiefer nicht mehr weit genug aufsperren kann, um ihn zu essen. So.
Ja, das haben wir gestern einfach.
Dann wisst ihr, was ich meine. So, und das ist so ein bisschen, irgendwann ist too Audio much. Auch voll. Mhm. Ja. So, du kriegst, können wir die Geigen lauter Mix machen? Nee.
Ja, ist immer gut,
man hört sie einfach nicht. Okay. Und das ist so ein Song.
Ich habe da so eine kleine Oper. Für mich ist so
eine
kleine Oper.
Es ist eine kleine Oper, aber ich glaube, man hätte, also das ist, der ist auch so, ich will jetzt nicht sagen, dass die letzten drei Songs auf dem Album missraten sind, aber der hätte, also wie geil wäre es gewesen, hätte man den in so eine Soap... weißt, aber wie geil wäre es gewesen, hätte man den eher in so eine Soap-and-Skin-Richtung denken können, dass der so eine Art von Grandezza hat, statt dass man so ist, okay... Das kann ich natürlich halt mangels Talent einfach selber nicht. Und deswegen überleg dir, den hätte man, ja, wie so ein Soap and Skin Song gemacht, einfach ein bisschen geschmackvoller. Und der ist halt so ein bisschen, jo. Also,
schöne Beschreibung.
Jo.
Der ist halt so,
jo. Der ist halt so, jo.
Er existiert halt.
Also für mich ist der jetzt nicht...
Aber war dann die Überlegung, einen anderen Song ans Ende zu packen, um nochmal irgendwie Ende vom Album... War keiner mehr übrig, okay.
Ja, es gibt nix, was, es gibt noch einen Song, der hieß Sag mir alles, der ist jetzt ein Gedicht in dem Buch geworden tatsächlich, oder ein ganzes Kapitel, die Blase nämlich. Den gab's und der ist nicht drauf, was ich auch immer noch für eine fantastische Idee halte. Und klar, es gibt 100 Millionen halb angefangene Demos, die irgendwo rumfahren, manche weiter, manche weniger weit. Und ich... Klar, irgendwie bei Zorros hatte man dann Akme. Wir haben es ja vorhin drüber gehabt, so dass man wieder dieses leise Intro, lautes Outro und das alles ist dann so die Klammer für die Pop-Songs, die so in der Mitte kleben. Und auch das wollte ich da wieder und ich wollte es vielleicht ein bisschen zu sehr. Und der Sam Winslow hat dann was dafür gemacht und der Olli aus meiner Band hat viel dafür gemacht. Und das sind auch alles gute Sachen, nur ich weiß auch nicht, warum ich den dann am Ende so vollgestopft habe. Für mich ist es ein bisschen arg. Ich weiß nicht, was ich damit beweisen wollte, aber ich bin auf jeden Fall komplett am Ziel, aber trotzdem auch übers Ziel hinausgeschossen. Am Ziel vorbei, so rechts an der Ziellinie vorbei, aber dann sauweit noch gelaufen.
Ja, aber ich glaube, das ist ganz viel Eigeneinschätzung. Also auch das
mag
ich,
sein, aber
wenn
das
jetzt, wenn jetzt 100 Leute fragst, ob die das auch so sehen, würde die sagen, nee,
es ist einfach ein egaler Song, sorry, wenn ich das
sage.
Es ist ein egaler Song.
Ist ja wichtig, was du drüber denkst.
Weißt, wenn ich mir jetzt irgendwie nochmal einen Song von Exit Strategy anhören wollen würde, dann würde ich nicht Karussell und deswegen ist es bei mir nämlich auch so, dass ich ab einem gewissen Punkt nicht mehr sagen kann, welche Songs jetzt überhaupt kommen. Das Album hört für mich nach Schnuckel auf.
Also ich muss sagen, das ganze Album...
Schnuckel hat ein Fade-Out.
Ja, oh, Moment,
nach dem Zirkus-Part.
Kann man nochmal zurückgehen? Also,
nach dem Zirkus-Part, ja, ne? Jetzt fällt es mir ein. Zirkus-Part.
Also ich habe das Ding rauf und runter gehört und war echt begeistert. Und also wenn ich irgendjemand erzählt habe, ich höre Drangsal, genau die Frage, was macht der für Musik?
Alle.
Ja, das ja, ist so,
alles.
Hör das einfach mal an, dann weißt du. Ne? Also von daher.
Und auch dann weiß man es auch nicht, wenn man es gehört
irgendjemand,
hat.
Nee, kann irgendjemand, man nicht, hat mal gesagt, irgendjemand hat mal gesagt, in irgendeinem Artikel oder so, Wave-Metal-Schlager als ein Wort. Und nein, honestly, ja. Wave-Metal-Schlager.
Okay.
Das, es ist Brutalo-Pop, sag ich ja immer.
Brutalo-Pop.
Es ist halt Rock, Pop, Wave, Schlager, Metal mit komplizierten Texten.
Ja, aber das ist doch besser, dass ich sage, hör das an und dann ist doch...
Voll, voll. Sonst vergraulst du die direkt. Das sollen sie mal schön, genau, die Erfahrung sollen sie mal schön selber machen. Dann stiehlt man den Leuten wenigstens noch die eine oder andere Sekunde. Aber ich meine, in der kurzen Zeit, wo ich jetzt irgendwie Mucke mache, ist ja viel passiert mit dem Sound auch und ich weiß nicht, wo es hingehen könnte. Und das ist auch gut so, weil das ergibt sich schon von alleine.
Ja, genau. Gibt ja keine Zufälle, also von daher. Also wir feiern es ab, wir haben es wirklich.
Sehr freund, total.
Jetzt nicht nur wegen dem Kontakt, sondern tatsächlich vorher auch schon.
Ja, klar.
War das für uns echt ein Thema und wie man dann mitkriegt habe, der Mann kommt aus der Pulse.
Was ist denn das für ein Scheiß? Was ist denn das für ein Scheiß?
Ja, das kommt auch vor, wenn wir unsere Hausaufgabe als Verteiler sind, dann schon manchmal harte Dinge dabei, wo man sagt, oh, das muss ich mir jetzt echt anhören, muss noch was dazu erzählen.
Ja, das habe ich aber tatsächlich irgendwie auch, ich tue mich manchmal ein bisschen schwer, so durch Sachen durchzukommen, wenn es mir wirklich gar nicht gefällt. So. Und ich meine, man kann sich alles schön hören. Ich glaube, das ist auch immer das Ding. Es ist schwierig, über eine Platte zu reden. Deswegen wahrscheinlich das Coolste, das denke ich mir nämlich auch immer, ist, wenn ich so ein halbes Jahr mit einer Platte gelebt habe, dann kann ich was dazu sagen. So. Deswegen ist das Gespräch jetzt vielleicht viel interessanter, hoffe ich, als so eine Woche nach Masterabgabe. Wo ich tendenziell irgendwie...
Ja, es lebt, es atmet.
Dann habe ich auch... Also es gibt immer diese Euphoriephase und dann am Ende ist man nur noch genervt, weil man 17 Mixe von Liedern hat und man ist so, mir ist jetzt auch Schwanz, welcher davon jetzt der bessere oder schlechtere ist. Ich weiß es nämlich
nicht. Wird zu tot gequatscht dann.
Ja, absolut.
Das kann man nicht sagen. Und da haben wir schon ein Buch geschrieben.
Jo.
Nein. Nee, einfach so kurz über. Was gab es für Gründe, jetzt unter die Schriftsteller zu gehen und einfach deine Gedanken als Buch? Ich übertreibe jetzt gerade. Aber war dir wichtig, die Dinge?
Mehrere 10.000 Euro. Nein, Quatsch. der leuchtende Geldkoffer aus, oder der leuchtende Koffer aus Pulp Fiction, den der Verlag mir so vorgestellt hat. Dann habe ich so angefangen zu sabbern. Einfach irgendwas in die Tassen gehabt. Nee, den Plan gab es schon lange irgendwie. Guck. Beim Buch sind wir jetzt an dem kritischen Punkt angefangen, wo ich ein zwiegespaltenes Verhältnis dazu habe und so.
Okay.
Wo ich das so wegschiebe von mir, als hätte ich das, als gäbe es das nicht.
Dann beschränke ich mich auf wirklich neugierige Frage: Gibt es den Fliegepilz noch hinter der Sporthalle?
Wurde überstrichen.
Schade. Und das ist Chevy in der Lindestraße in Hatzebühl. Da ist jetzt eine Pizzeria, wo Live-Musik stattfindet, immer noch.
Ehrlich?
Ja. Ich bin drüber gestolpert beim Google. Hab ich gedacht, guck mal, was das ist. Und da ist wieder Live-Musik. Ne?
Wirklich?
Ja, das ist so die Zusatzinfo.
Wahrscheinlich dann genau da oben, wenn man diese Treppe hochgeht.
Ja, genau.
Spannend. Weiter.
Interessant.
Und letzte abschließende Frage: Musst du dich heute zu Partys auch noch einladen? Selbst. Das läuft doch jetzt anders.
Ja, kommt
doch.
In dem Alter, macht man keine Party mehr. kommt später wieder.
Ja, doch.
Das Buch. Das hängt jetzt für mich erinnerungstechnisch fest in einer schwierigen Phase. Wie gesagt, ich bin so an so einem Punkt angekommen, wo ich gemerkt habe, dass jetzt noch eine Platte machen oder noch ein Buch wäre. Ach, das ist so vermessen, das zu sagen, aber so ein bisschen hamsterradmäßig. Ich habe mit 2016 Harisham gemacht, ich habe 2012 oder 2013 angefangen, ernsthaft Songs für dieses Album zu schreiben und das sind jetzt fast 10 Jahre. Jetzt mache ich 10 Jahre nur das und ich liebe es sehr. Es wurde mir für 1,5-2 Jahre komplett genommen. Und jetzt muss ich einmal richtig aufstoßen. So, warte.
Ja, dann piepsen wir rein, alles gut.
Nee, und das hat so ein bisschen zu so einer, weißt, als es jetzt wieder weiterging mit den Festivals und so.
Da hat man,
ich meine zum Beispiel in Mannheim das Maifeld Derby und so Stadt ohne Meer letztes Jahr, das waren alles so krasse, das war wirklich das Wasser in der Wüste. Da
so,
war man
so
richtig
Lichtblitze,
so,
ne?
Ja, absolut. Und
da
dann
haben wir es als Zuschauer erlebt.
Ja, genau.
Und es war mega.
Ist mal wieder irgendwas.
Guck mal, ich habe seit dem Stadt ohne Meer meine Haare nicht mehr geschnitten. So, daran kann man immer ganz gut messen. Beim Maifeld Derby hatte ich noch eine Glatze und so. Ich hatte bis gestern auch ein Vollbart. Hätte ich sehr gut hier reingepasst.
Ah ja, vorne. Nee, komm schon rein. Wir warten auf den Künstler.
Wir warten auf den Drangfahrer.
Geh mal weg, vielleicht steht er hinter dir. Bei mir hat, als es dann wieder aufgehört hat und man wieder Sachen verschieben musste und so wieder. Und dann ging es wieder los. Dann hatte ich plötzlich wie so ein. Nicht mehr, also auf der Bühne zu stehen war Rock am Ring und Rock im Park waren saugeil. Und man, ich hoffe, man hat es auch gemerkt von der Band aus, dass Christoph irgendwie, der hatte vorher noch den kaputten Arm, weil der einen Autounfall hatte. Ja. Olli kam aus dem Krankenhaus auf die Bühne.
Mit dem Auge, ne?
Mit seinem Auge. Ich hatte bis einen Tag vor Rock im Park das zweite Mal Corona. Unser Keyboarder das erste Mal. Es war alles
Scheiße.
Am Arsch. Ja. Und trotzdem haben wir es gerockt und wir wollten das genießen. Deswegen war es so Blödsinn machen auf der Bühne.
Ja, aber ich meine, man hat auch ultra gemerkt, dass ihr richtig Bock hattet.
Ja,
so. Also
das war und die Leute halt auch.
Geil.
Und das
also
befeuert sich dann halt so gegenseitig. Und trotzdem hat sich so in mir das Gefühl eingeschlichen von krass, das ist es jetzt.
Mhm.
Das nicht das war's, sondern wenn ich jetzt weitermache, ein Album schreibe, Interviews, wieder auf Tour gehe, keine Ahnung, die Live-Branche ist ziemlich am Arsch so gerade und das ist auch nicht so nett, aber dann ist das jetzt, dann wird das, werden die nächsten 2,5 Jahre wie die letzten 8.
Geht's halt immer so weiter. Und
irgendwie habe ich gedacht so, Mann, ich war noch nie auf den Seychellen. Ich war noch nie in den USA. Ich war eigentlich noch nie richtig außerhalb Europas. Ist es jetzt, nächstes Jahr werde ich 30. Als ich angefangen habe, war ich halt ungefähr 20. Und es hat sich in mir viel verändert, aber auch außerhalb. Und dann war es so, der Verlag war so, willst du nicht direkt irgendwie anfangen mit einem Roman? Meinem Label schulde ich noch ein Album, so Full Disclosure. Und am Ende war ich so, hey, ich glaube, ich muss hier kurz den Pauseknopf drücken. Und deswegen ist diese Tour jetzt auch erstmal die letzte richtige Tour. Und das kann sein, dass ich nach einem halben Jahr denke, Alter,
was ein Musik mache.
Ja, voll. Ja. Weißt, aber gerade auch mit der Live-Branche so, alle sind gerade auf Tour. Und wenn ich alle sage, es sind so viele Bands auf Tour, dass ich gar nicht mehr weiß, wer... Ich sehe eine Instagram-Story oder jemand schreibt mir, bist du heute Abend bei XY? Und ich bin so, XY spielt heute? Ja. Was? Ja. Ich habe... Also wer hat denn nach Corona vor allem das Geld auf all diese Konzerte?
Das ist Wahnsinn.
Und wir haben selbst den Überblick teilweise verloren, wann wir wohin gehen, weil wir Karten haben, was immer verschoben wurde und so.
Eben, und dann vergisst man, dass man Karten hat oder man merkt, oh shit, es wurde verschoben, an dem Tag kann ich gar nicht. Genau. Oder man kriegt selber Corona oder man hat auch keinen Bock, unter 10.000 Leute zu gehen, weil man Angst hat, Corona zu kriegen. Oder die Begleitung sagt ab, oder. Man kann Tickets ja eh ewig zurückgeben und das schlägt sich auch in den Vorverkaufszahlen nieder. Ich kann, also alle KollegInnen, mit denen ich so rede, ist so, du merkst, es gibt die No-Show-Rate, dass immer so 20% einfach nicht kommen, obwohl die ein Ticket haben.
Okay.
Und Leute sind extrem gehemmt. Und es ist halt strange, wieder auf Tour zu gehen und so zu sehen, oh, okay, man merkt es den Leuten so an, dass die so sind, mal gucken. Ob ich Zeit habe, ob ich Bock habe, ob ich Geld habe, ob es wirklich stattfindet.
Ja,
ich meine, es ist ja auch so, Neubautentour jetzt, ja, fertig, weil irgendjemand hat halt Corona. Das kann ja immer noch passieren.
Klar.
Und es ist ein sehr deutsches Ding. Ich sehe das irgendwie, keine Ahnung, wenn ich an so andere KünstlerInnen denke, die auch international irgendwie spielen, dort ist dann irgendwie alles sold out. Nur in Deutschland ist kein Konzert sold out, weil alle halt so sehr gehemmt sind oder was weiß ich, woran es liegt. Aber es ist eine strange Zeit und ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß, Musik wird immer ein Teil von meinem Leben sein, aber vielleicht ist es mal geil, wenn man eigentlich angefangen hat, Schränke zu bauen, weil man so gerne mit Holz arbeitet und dann irgendwann ist man so, fuck, ich muss einen Schrank bauen, weil ich brauche das Geld. Dann ist es, glaube ich, nice, wenn man irgendwann mal so sagt, so, egal, ob ich jetzt Kohle habe oder nicht, ich baue jetzt mal 3 Jahre keinen Schrank, weil dann pressiert es und dann ist man so, jetzt muss es passieren.
Ja. Fokus auf sich selbst.
Genau. Und das ist gerade so der Grind. Aber ich habe sau Bock auf die Tour und ich habe auch der Band gesagt, okay, nächstes Jahr...
Das ziehen wir jetzt durch und dann gucken wir, was passiert.
Mäßig. Und wenn jetzt irgendwie nächstes Jahr die Band halt sagt, wenn nächstes Jahr irgendwelche Festivals anfragen, Verzeihung, sagen, hey, habt ihr Bock zu spielen? Ja, voll. Aber hast du Bock, eine 20-Show-Tour zu machen? Nee. Natürlich kann sich das on a whim auch einfach ändern, aber so gerade ist es, glaube ich, so, dass ich mich sehr wohlfühle in dem Gedanken, auch einfach mal nicht da zu sein. Und ich habe, weiß Gott, die letzten 7 Jahre alles gemacht, was man machen konnte irgendwie und bin jetzt auch mal so, okay, mir langt's.
Ist ja auch mal geil, sich einfach nicht festlegen zu müssen. Ja. Also zu sagen, du guckst jetzt einfach, wie es passt und wie du Bock hast, und das ist doch geil.
Mokuke.
Mokuke. Gringo Meier.
Mokuke.
Mokuke.
Ja, super. Ein Wort, schau mir mal.
Schauen wir mal.
Also das zeigt deine innerliche Verfassung und auch, dass du sehr geradlinig da bist. Also Chapeau, das mache weniger. Aber wirklich zu sagen, ja, ich kann doch nicht sagen, was morgen passiert.
Du musst auf der Bühne
sterben.
Es ist sau der verletzliche Moment, so, weil man so ist.
Das ist erstmal ein dunkles Loch, was passiert da?
Absolut, weil die Leute sagen dann, und was machst du dann? Und ich bin so.
Und ich habe keine Antwort. Ne?
Ja, und das ist das, was so ein bisschen.
Gleich, jetzt hebt er ab. Oh, guck mal, jetzt muss er nicht mehr drüber nachdenken.
Nämlich nicht abheben, sondern so, oh krass.
Ja, ja.
Und du siehst dann so die Leute um dich rum, die jetzt irgendwie vielleicht auch das Feld gewechselt haben und so. Mhm. Wieder felsisch. Du siehst die Leute um dich rum, die das Feld so gewechselt haben und die sind dann so. Oder das grenzt so, man denkt dann so, oh Mann, bin ich unfähig oder denke ich irgendwie so zu viel nach oder soll ich es nicht einfach doch in eine Platte machen, weil das halt der safe way ist und es ist so, keine Ahnung. Wie gesagt, wenn einem was genommen wird, dann steigt auch wieder die Wertschätzung dafür.
Klar.
Und das muss sein.
Also schön. Ich persönlich fühle mich super geehrt, wirklich mit dir eine Stunde in der Tiefe drüber zu reden, was so alles da abgeht. Vielen, vielen lieben Dank.
Hey, gern, immer gern.
Wir haben noch ein Attentat Bescheid auf dich vor.
Sehr gut.
Unser Podcast sieht ja so aus, dass wir uns Hausaufgabe geben und wir würden dich gern spontan bitten, ob du uns drei Alben als Hausaufgabe gibst, die wir uns dann vornehmen und dann besprechen.
Ja,
und vielleicht hast du einen Grund, dann nochmal reinzuhören.
Sowieso. Also, ich würde euch das neue Pussifer-Album empfehlen. Das ist eine Band von Maynard Keenan, der auch bei Tool und The Perfect Circle singt. Die Band schreibt sich P-U-S-C-I-F-E-R und das Album heißt Existential Reckoning. Nicht die Live-Version davon hören, sondern bitte das Studioalbum. Würde mich interessieren. So, die anderen Platten nicht gehört haben vorher. Dann nehmen wir noch was. Ich habe im April aus schierer Verzweiflung jeden Tag ein Album der Band The Fall gehört. The Fall um Mark E. Smith, Gott hab ihn selig. Also 31 Studioalben haben The Fall, EPs, Singles, Compilations und Live-Alben oder Peel-Sessions ausgenommen. Da kommen wir auf weit über 300 Sachen.
Oh Gott.
Ich habe jeden Tag eins der 31 The Fall-Alben gehört und für mich selber dann so ein Ranking erstellt. Und was war denn eigentlich nochmal meine Nummer 1? Ich glaube, wie hieß denn dieses Album? Das heißt The Real New Fall EP, LP, formerly Country on the Click. Relativ lang.
Ich liebe kurze Titel.
Also The Fall, Country on the Click.
Ja, okay.
Es ist ein spätes Album von einer Band, die es seit den 70ern gibt, mhm, und die über, ich glaube, 75 Bandmitglieder hatten. Und es gab immer nur eine Person, war fest in der Band, nämlich Mark E. Smith, der nur singen ist, gelinde gesagt, er eigentlich laberter. Also der war Zeit seines Lebens schwerer Alkoholiker, aber auch ein krasser Gossenpoet und hat halt immer so über die Lieder so drüber geschwatzt.
Okay. Gehuselt.
Ja,
klingt gut,
so halt wirklich, ne? Und gibt eine gute BBC-Doku auch über The Fall, die ich empfehlen kann. Leider ohne Untertitel unschaubar. Weil Mark E. Smith kann man, also den versteht man sehr schwierig beim Sprechen. Wie gesagt, der ist leider gestorben mit nur 60, 2018, glaube ich, ist er gestorben. Und genau, die haben 31 Platten. Ich würde aber diese Real New Fall LP empfehlen als absolute Granate, so im im Herbst der Karriere.
Herbst der Karriere.
Das würde ich einmal noch empfehlen und vielleicht einmal so den Wikipedia-Artikel lesen, weil es wirklich eine interessante Dynamik ist, dass der Typ halt einfach am laufenden Band Alben gemacht hat. Und wenn seine Band keinen Bock mehr auf ihn hatte, hat er sich direkt die nächste gesucht. Meistens mitten in der Tour die Band rausgeschmissen und einfach während der laufenden Tour.
Ich suche mal neue.
Ja, genau so. Genau so. Und dann wurde er einmal gefragt, so irgendwie später in einem Interview auch so, ja, du nennst dich immer noch The Fall, so jetzt sind so 30 Jahre vergangen, 40, 50 Bandmitglieder sind schon gegangen, ist es noch The Fall? Und seine Antwort war, hör mal zu, wenn das ich und deine Oma an den Bongos ist, dann ist es immer noch The Fall, okay? Und das finde ich geil. If it's me and your grandma on Bongos, it's still The Fall.
Sehr schön. Cool.
Und, okay, Nummer 3. Ich muss mal kurz da
ihn. An der Stelle ganz kurz eine Zwischenfrage. Siehst du Drangsal genauso?
Nee. Nee.
Okay.
Die Band, die ich jetzt hinter mir live habe, das ist schon geiler, war es nie. Ja. Das macht schon richtig Laune.
Ja, merkt man.
So mal gucken.
Aber gut, war bei der Tour davor auch geil.
Ich habe, da war nur der Bassist ein anderer und kein Keyboarder, kein extra Keyboarder. Was hämmern da noch? Ich muss wirklich, das Ding ist, ich habe hier keinen Empfang und kann natürlich nichts sehen. So,
ja, es war unvorbereitet. War schon. Ja,
genau. Nö, aber das ist okay. Ja, ich würde von der Band Fountains of... Nee, sorry, nehme ich direkt zurück. Von 100 Gags.
Die haben vorher gespielt bei Rock am Ring, ne? Die waren so geil.
Von 100 Gags, das Album 1000 Gags. Nicht zu verwechseln.
Ah, das waren diese zwei, oder?
Nicht
diese,
zu verwechseln.
Die waren so nicht, verrückt.
Nicht irgendwie zu verwechseln mit dem neuen Album, was jetzt kommt. 10.000 Gags.
Kanntet ihr die vorher?
Ja.
Okay.
Ja.
Weil wir haben euch nämlich gesehen, ich glaub, hier hinten standet.
Achso, hast du es gesehen, wie wir standen.
Und haben gedacht, okay, wissen die jetzt, was da ist? Oder gucken die
also
auch
der meistgestreamte 100 Gag-Song hat knapp 78 Millionen Streams. Das ist schon, also die Band ist schon am Start gerade so.
Okay.
Die Ansagen, die gemacht haben, fand ich immer geil. So, the song is called Hollywood Baby and it's about a Hollywood Baby. It's called $1 million and it's about $1 million.
Aber es ist so geil, weil man muss halt auch sagen, wie geil es auf der Bühne ist. Es sind einfach zwei Leute, zwei Mikrofone, ein Laptop auf so einem Hocker und Action.
Ja. Der Typ noch so ein Sombrero aufgehabt.
Die schicken sich irgendwie, das haben wir dann schnell gegoogelt, weil wir überhaupt nicht einschätzen konnten, was das so ist. Und die schicken sich ja, glaube ich, irgendwie immer Logic-Dateien hin und her, bearbeiten die gegenseitig und dann am Ende steht halt
also
der Song.
Stellt euch vor, jede Musik, die es so die letzten 40 Jahre gab, so alles an Populärmusik in den Mixer geworfen, einmal auf den Smoothie-Knopf gedrückt und dann einfach noch so einen halben Liter Industriezucker drauf und dann Action.
Sehr schöne
und Beschreibung. Und das ist gedrückte Arbeit jetzt.
So, das sind meine drei Alben. Pussy ja, for Existential geil. Reckoning, The Fall, Renew Fall LP und von 100 Gags, 1000 Gags.
Neue sehr. Galaxie hier für mich, also von daher.
Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu wirklich.
Also wir auch. Ja, hervorragend.
Geilo.
Dann vielen, vielen Dank, genau. Dass du dich hier so lange mit uns unterhalten hast.
Habe die Ehre.
Abgegeben hast.
Ja. Hat richtig Spaß gemacht.
Absolut.
Folge 100 dann wieder.
Ja, Folge 100 wieder.
Von uns definitiv. Aus, ja. Sehr gern.
Da beeilen wir uns, oder?
Ja, genau. Das kann, ja, dauert schon noch ein bisschen.
Aber genau, und dann freuen wir uns auf.
Ich habe nicht mehr so viel Zeit, also ein bisschen Gas geben.
Und dann freuen wir uns auf das Karlsruhe-Konzert, wo wir zuschauen werden.
Karlsruhe.
Und hätten wir mal was. Hätten wir Bescheid gesagt, ne, hätte ich euch auch auf die Gästeliste geschrieben.
Nein.
Wir wollen uns nee, sollst ja auch was davon haben. Eben. Ne? So nämlich.
So
nämlich.
So ist das, ne?
Gut, dann würde ich sagen,
vielen lieben Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören an die genau. ZuhörerInnen. Ja. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Adios.
Rock on.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.